Genau, Helmut wird gleich predigen. Aber ich glaube, ich will etwas sagen. Und ich glaube, dass das, was Jesus sagt, ist, dass er euch, einige von euch heute berühren möchte. Dass er wirklich zu euch sprechen möchte. Dass wir jetzt nicht einfach so eine Lehre bekommen oder dass das nicht einfach ein Lobpreis war. Ich habe das immer wieder im Lobpreis gehört, dass Gott wirklich euch, es gibt Leute, die er wirklich euch begegnen möchte.
Ganz persönlich in dem, wo ihr seid, in dem, wo ihr drinne steckt, und er hat kein Problem mit euch. Er hat für alles eine Lösung und er hat keine Depression. Wir haben Depressionen, Gott hat keine Depressionen. Und deswegen macht er, also, und er möchte ja einigen von euch das zeigen. Wir schauen mal, wie er das machen wird. Genau.
Okay, ist ja jetzt gar kein Druck auf mir. Danke, Paul. So, wird das live gestreamt? Ja? Es gibt immer Leute, die behaupten, ich würde immer unvorbereitet predigen. Ne? Also das Gerücht müssen wir einmal jetzt ein für alle Mal ausräumen. Ich bin vorbereitet. Da. Ja. Da. Ich bin wirklich vorbereitet. Da. Da ist auch noch was. Da ist auch noch was. Vorbereitung. Da ist auch noch was. Und da ist auch noch was. So. Also, das ist ein Gerücht, dass ich mich nicht vorbereite und immer nur spontan predige, ja? Genau, das ist jetzt ein für alle Mal aus der Welt geschafft. Und wer das Gerücht noch einmal erzählt, ist ein Lügner und ein Irrlehrer. So. Okay, vor allem diesen Zettel hier, den habe ich extra für euch gemacht. Ja, die Hälfte hat jetzt voll Schiss und denkt, boah, wenn der das alles predigen will, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zettel, dann werde ich hier nie fertig. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt nicht so Bock, jetzt hier lange zu predigen. Den Zettel habe ich extra für euch gemacht, falls ich den nicht predige oder darüber nicht predige, was hier steht. Den gibt es auf meiner Internetseite. Könnt ihr euch den als PDF runterladen oder ausdrucken, falls das euch interessiert. Ja, falls euch das nicht interessiert, ist voll okay, ist mir auch ehrlich gesagt so egal. Ja, wenn ihr früher gehen müsst und so und ich doch zu lange predigen sollte, geht ruhig, kein Problem. So, achso, ihr sollt euch hrichard.de, da gibt's den. Ich blende das mal ein, damit alle im Livestream das sehen und ganz viele Leute auf meine Seite gehen. Da ist eh keine Werbung mehr drauf, also ist mir ist egal, ob viele drauf gehen oder nicht. Früher war da noch Google-Werbung drauf, dann hätte ich jetzt gesagt, alle einmal klicken, aber okay. So, ich werde da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Heute sind, glaube ich, so wenig Leute da wie noch nie, wahrscheinlich. Vielleicht hat Greg ja alle verschreckt oder so, oder die Antworten von ihm, weiß ich nicht. Oder vielleicht findet man aus Bielefeld nicht nach Billinghausen, das kann auch sein, das ist ja echt am Ende der Welt, wenn man, also manche, ne? Wenn man noch von hinter Bielefeld kommt. So, aber letztes Mal hatten wir so eine Fragerunde und die war eigentlich ziemlich interessant, für mich nicht, weil ich fand die Fragen, das waren so die typischen Fragen. Da war keine Frage, die da kam, war so eine Überraschung, zumindest für mich nicht. Das sind so die typischen Fragen, die immer wieder kommen. Und es gibt auch so die typischen Argumente, die über kurz oder lang kommen, die immer. So, vor allem an unsere Gemeinde. Ne? Und ich glaube, diese ganzen Fragen und Argumente, die kommen nur, weil die Leute nie die Bibel lesen. Oder weil sie vielleicht die Bibel ein bisschen komisch lesen. Ja? Ganz ehrlich, eine der Fragen, ne? Das ist, ganz ehrlich, die kommen gar nicht mal so oft von Jugendlichen, die kommen noch viel mehr von irgendwelchen alten Leuten oder, ja, so, die über 30 sind oder so, kommen die genauso häufig, ne? Zum Beispiel eine Frage, die kam, ja, wenn Gott, wieso singen wir, dass Emmanuel kommen soll? Gott ist doch allgegenwärtig. Wie oft hab ich dieses dämliche Argument schon gehört, ne? Natürlich ist Gott allgegenwärtig, Aber wenn man die Bibel genau liest, wird man ganz schnell merken, dass es auch etwas gibt wie die wahrnehmbare Nähe Gottes. Ne? Jakobus sagt das, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wieso sollen wir uns zu Gott nahen, wenn er allgegenwärtig ist? Wieso naht Gott sich uns, wenn er doch allgegenwärtig ist? Wird ja alles keinen Sinn machen. Doch, macht einen Sinn. Bibel lesen. Ja? Und die viele dieser Argumente. Und dann hat Paul gesagt, ne? Helmut, predige mal über die Bibel, über das Wort Gottes und über alles, was damit so zusammenhängt. Und das mache ich jetzt. Ja, ich weiß nicht genau, was Paul damit meinte, aber ich weiß, was ich darunter verstehe und darüber werde ich heute reden. Ja? Und es gibt so viele dieser, also viele von diesen Fragen. So, ne? Es ist ganz, ganz, vielleicht lasse ich noch so ein paar ab hier im Laufe der Predigt, mal gucken. Normalerweise, zumindest kenne ich das so, wenn man wieder von Neuem geboren wird oder wenn man ein Christ wird oder wie auch immer ihr das bezeichnen wollt, dann hat man voll Bock, die Bibel zu lesen. Ja? So, zumindest war das bei mir so und bei meinen Freunden, die Christen geworden sind. So. Vielleicht macht das Gott ja heute anders und vielleicht ist das ja heute so, mittlerweile so, meine Bekehrung ist ja schon ein paar Jahre her, aber vielleicht ist es ja heute so, dass wenn Gott Leuten den Heiligen Geist gibt oder wenn Leute wiedergeboren werden, dann haben sie keinen Bock, die Bibel zu lesen oder so. Weiß ich nicht, ob das heute wirklich so ist. So, ne? Aber normalerweise hat man Bock, die Bibel zu lesen, weil wenn man Christ wird, dann will man auch mehr von Gott wissen. Ja? So, und dann fängt man an, die Bibel zu lesen und das allererste ist so, man versteht erstmal gar nichts. Das ist so der erste Reflex, wenn man das liest, so, man weiß nicht, wo man anfangen soll und dann quält man sich da irgendwie so durch. Und das hat ein paar Gründe, ja. Das hat ein paar Gründe und ich werde euch heute ein paar ganz praktische Tipps geben dazu, die wirklich praktisch sind. Ich kann euch aus meiner eigenen Erfahrung einfach nur Bibel lesen, ja, bringt auch nichts. So, das mag jetzt sich vielleicht einige ganz fromm erzogene schocken. Zum Beispiel, ich habe schon bevor ich mich bekehrt habe, für Jesus entschieden habe und anfing mit Jesus zu leben, habe ich die Bibel bestimmt mindestens 5-mal durchgelesen, ja, weil ich aus einem frommen mennonitischen Elternhaus kam und so dressiert wurde, Junge, du machst deine stille Zeit täglich, ja, und wehe nicht morgens. So, ja, habe ich auch nie geschafft morgens, aber dann habe ich zumindest aus schlechtem Gewissen abends vom Einschlafen immer ein Kapitel in der Bibel gelesen. So, wenn man das ein paar Jahre lang macht, hat man die dann ein paar Mal durch. Davon habe ich nicht viel behalten, ja. Ich weiß nicht, wie viel mir das gebracht hat. So, irgendwann, ne, ich hatte immer sehr schlechtes Gewissen, wenn ich das mal nicht gemacht habe. So, mittlerweile habe ich gemerkt, das war gar nicht Gott, das schlechte Gewissen, das ich hatte, wenn ich sie nicht gelesen habe, ja. Aber ich kann mich noch gut erinnern an den Tag, an den Abend, wo ich Gott das allererste Mal begegnet bin. Und am nächsten Morgen bin ich freiwillig aufgestanden, hatte richtig Bock, die Bibel zu lesen. Warum hatte ich Bock, die Bibel zu lesen am nächsten Tag? Nicht, weil ich unbedingt was Neues lernen wollte oder so, oder weil ich jetzt irgendwas verstehen wollte, oder weil ich irgend so ein Theologiefreak werden wollte. Nee, an dem Abend davor ist Jesus mir begegnet, durch das Bibellesen. Und ich hatte wirklich eine Begegnung mit Jesus, die bis heute, ja, war das eine von drei einschneidendsten Erlebnissen in meinem Leben, so ungefähr, würde ich mal so sagen. Ja, wahrscheinlich Top 3. Ja, so kann ich mich gut dran erinnern. Seit dem Tag ist alles anders, ja. Und ich bin wirklich Jesus begegnet. Ich wusste das damals nicht, aber ich glaube, der war in meinem Zimmer. Ich konnte ihn nicht sehen. Zumindest der Heilige Geist war da und hat mit mir geredet. Ich wusste auch nicht, dass es der Heilige Geist war damals. So, ne? Aber jetzt im Nachhinein weiß ich es. So, man kann das dann an der Frucht immer später erkennen. Aber das war total cool. Das hat mein Leben total verändert. Das hat mir total die Freude gebracht. Und danach habe ich die Bibel angefangen zu lesen, weil ich dieser Person, von der die Bibel redet, begegnen wollte. Ja? Weil ich hatte voll Bock darauf, Jesus zu begegnen. Und es gibt so eine Stelle in den Evangelien, die habe ich irgendwo in meinen Verslisten hier, steht die auch, aber ich habe jetzt keine Lust, die zu suchen. Ich finde, es dauert nämlich zu lange, bis ich die gefunden habe. Ihr kennt die wahrscheinlich auch alle, wenn ihr die Bibel schon, das Neue Testament einmal durchgelesen habt. Ja? Da sagt Jesus, da kommen die Pharisäer zu ihm und die stellen diese Frage. Ich glaube, das ist diese hypothetisch-theoretische Frage, was wäre, wenn Frage. Ne? Das ist immer so, wenn die Leute mit diesen Fragen ankommen. Dann. will ich denen am liebsten einen mentalen, geistlichen Tritt in den Hintern verpassen. Ja, Jesus, die Sadduzäer kamen, die glaubten nicht an die Auferstehung der Toten. Nehmen wir mal an, eine Frau heiratet jemand, der stirbt, dann heiratet sie ihren Bruder, der stirbt, dann heiratet sie wieder ihren Bruder, der stirbt und so geht das 10-mal. Welchen Mann wird sie dann in der Auferstehung haben? So. Und dann sagt Jesus ganz trocken, ihr habt einfach keine Ahnung, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes. An einer anderen Stelle sagt Jesus, ihr habt einfach keine Ahnung. Ja? Sonst würdet ihr so eine Frage überhaupt nicht stellen. An einer anderen Stelle sagt Jesus zu den gleichen Leuten, ihr irrt, weil ihr die Kraft Gottes, ihr irrt, denn sie zeugt von mir. Ihr lest die Schriften und sie sind es, die von mir zeugen, aber ihr kommt nicht zu mir. Oh, der Vers. Wo steht der? Wer ihn zuerst findet, ist der Geistlichste. Nicht. Ihr irrt. Vielleicht habe ich den doch irgendwo aufgeschrieben. Gucken wir mal. Bestimmt habe ich den aufgeschrieben. Okay, den müssen wir, glaube ich, lesen. Matthäus 22, 29. Ha, erster. 22, 29. So. Ja, das ist das mit der Frau. Ich habe es durcheinander gebracht. Das ist das mit der Frau, ja. 7 Frauen. Eine Frau, die 7 Männer hat oder so. Genau. Vers 23 geht das los, ne? Da kommen die Sadduzäer zu ihm. Die sagen, es gebe keine Auferstehung. Sie fragten ihn, Meister, Mose hat gesagt, wenn jemand ohne Kinder stirbt, so soll seine Frau dessen, soll sein Bruder dessen Frau zur Ehe nehmen und so weiter, ne? Und dann hat die Frau 7 Brüder und dann in Vers 28, wem von den 7 wird sie nun in der Auferstehung als Frau angehören? Denn alle haben sie zur Frau gehabt. Aber Jesus antwortete und sprach, und die Leute dachten bestimmt, ha, jetzt haben wir ihn. So, ne? Und manchmal kommen die Leute so zu mir und stellen so eine kritische Frage und dann denken sie, ha, jetzt haben wir ihn. Und dann gibt es einen einzigen Bibelvers, mit dem kann man dann so, immer so, bäm, ne? So, ist es wirklich so, ja? Aber Jesus antwortet und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Ihr kennt weder die Schriften noch die Kraft Gottes. Und dann in Johannes 5 lesen wir auch, Johannes 5, wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr mal gucken, ob ihr mitkommt, mit hinterher nachgucken. Johannes 5, Vers 39. Genau. Da sagt Jesus zu den Leuten, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ihr erforscht die Schriften. In diesem Vers geht es um die Motivation, um den Grund, warum wir überhaupt die Schriften lesen. Ja? Jesus sagt, ihr erforscht die Schriften. Also die Leute haben die Bibel gelesen. Die waren wahrscheinlich in dieser Sache treuer als die meisten Christen heute. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Wer ist das? Jesus ist das ewige Leben. Ja? Jesus selber ist das ewige Leben. Das ist ziemlich deutlich. Und in Johannes 3 sagt Jesus, Gott den Vater kennen ist ewiges Leben. Und Gott den Vater können wir nur durch Jesus kennen. So, ihr lest die Bibel, oder damals halt nur das Alte Testament, Mose und die Propheten und die Psalmen. Ihr lest die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen, von dem ewigen Leben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ja. Und das habe ich so erlebt damals. Ich habe zum allerersten Mal ist mir Gott selbst, das Jesus selbst, begegnet durch die Bibel, das ewige Leben. Und von dem Abend weiß ich hundertprozentig, ich bin wiedergeboren. Meine Sünden sind mir vergeben. Vorher wusste ich das nicht. Ich habe ungefähr mit 13 Jahren oder so, weil ich ständig gezwungen wurde, zur Kirche zu gehen. Das ist bei Russlanddeutschen so. Und das war früher so. Und meine ganzen Verwandten, die waren alle Prediger. Und einer war sogar ein richtig guter Prediger. Der war bei Offene Grenzen. Bruder Gerhard Hamm. Der ist jetzt schon bei Jesus. Der hat eine Predigt. Und der war einer der wenigen, der richtig Vollmacht hatte noch in den Kreisen. Und bei dem haben sich immer Leute bekehrt. Alle haben über seine Aussprache gelacht, aber es haben sich Leute bekehrt. So, das heißt ja was. So, andere konnten besser predigen, hat eine bessere Aussprache, aber hat sich keiner bekehrt. Okay, keine Kraft. Ja? Das kann, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. So, und er hat gepredigt und nach der Predigt, ich habe nichts verstanden, ich war 12 oder 13 Jahre alt, weiß nicht mehr, nichts verstanden. Ich wusste nur, ich muss irgendwie mit Gott reine Sache machen. Das war das Einzige, was ich wusste. Und ich wusste auch, ich will vor allem nicht in die Hölle. So, weil ne, jeder, der nicht voll von einem Geist der Doofheit erfüllt ist, will nicht in die Hölle. Ist doch klar, oder? So, ne? Wenn man so voll von einem Geist der Dummheit voll ist, dann will man vielleicht dahin. Aber die meisten wollen das nicht. Und ich war auch nicht doof, ich wollte nicht in die Hölle. Also, dieser Prediger, ich fand den immer doof, weil der hat die Leute immer gesagt, ihr kommt jetzt mal alle nach vorne hier. Jeder, der eine Entscheidung für Jesus will, der macht die gefälligst öffentlich. Das fand ich ganz schön blöd. So, heute finde ich das ganz schön cool. Aber damals fand ich das blöd. Jesus ist öffentlich für uns gestorben. Ja? Und wenn wir uns nicht öffentlich zu ihm bekennen, dann ist da irgendwas faul. Ganz einfach. So, naja, aber ich dachte, ich bin schlauer als der Prediger. Ich komme nicht nach vorne. Ich werde nach Hause gehen und dann meine Eltern fragen, ne? Wie ich in den Himmel kommen kann, was ich dann tun muss. Ich werde das alles. Ich wusste, meine Eltern sind auch Christen und die wissen das alles. Ich werde das zu Hause bei denen machen. Das ist nicht so komisch hier nach vorne gehen und mit heulen und so. Die heulten alle, die Leute, die nach vorne gehen. So, hey, das war komisch. okay, also ich gehe nach Hause, frage meine Eltern, was muss ich machen? Ja, du musst dich bekehren. So, und ich sage so, ja, ich will das jetzt machen. So, ich hatte mir das fest vorgenommen, ich will das jetzt machen. Okay, dann haben die das mit mir was gemacht, was man immer macht, wenn Leute es wollen, normalerweise. Ne? Man sagt, okay, dann musst du Jesus bitten, dass er dir all deine Sünden vergibt. Gut, dann habe ich so ein Übergabegebet, ein Entscheidungsgebet gesprochen und dann wurde ich offiziell zum Christ erklärt. Ich hatte natürlich so im Hinterkopf diese ganzen Zeugnisse, die man immer so hört, ja, man entscheidet sich für Jesus und dann ist man auf einmal anders. Und jetzt war ich voller Erwartung, was wird sich alles bei mir ändern? Naja, gar nichts. So, ne? Ich war sehr enttäuscht, war überhaupt nichts. Ich habe jetzt die magischen Worte ausgesprochen, ist nichts passiert. Ne? Ich habe gesagt, ja, Jesus, bitte vergib mir meine Sünden. Ich habe mich gar nicht so als Sünder gefühlt, aber okay. Ne? Ich fand mich auch gar nicht so schlimm eigentlich. Das kam erst später. Das war ja noch so, die Pubertät haute danach erst so voll rein. Und naja, aber ich galt jetzt als Christ. Das Problem, was ich später herausgefunden habe, ich war gar kein Christ. So, und da ist auch nicht wirklich viel passiert. So. Wobei man muss das so, in der Bibel wird gesagt, wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. So, und das ist die Wahrheit. So, ich habe damals den Namen des Herrn angerufen, aber ich wurde an dem Tag nicht errettet. In der Bibel steht nicht, wenn du den Namen des Herrn anrufst, wirst du sofort in der nächsten Sekunde gerettet werden. So, das habe ich da noch nicht gefunden. Ja, da steht, du wirst den Namen. Wenn du den Namen des Herrn anrufst, wirst du errettet werden. So, jeder, der wirklich möchte, ja, und der zu Jesus kommt und sagt, Jesus, ich will, der wird. Ja, wenn du deine Meinung, wenn das wirklich vom Herzen ist, so. Ne, manchmal glauben wir, das ist von Herzen, das ist nicht von Herzen, aber so, deswegen handelt Gott nicht immer sofort, sondern manchmal tut er so, als ob er uns nicht hört, um unser Herz zu prüfen. Okay? Das ist eine Predigt für sich, finden wir ganz oft in der Bibel. Bei Jünger von Emmaus zum Beispiel, er tat so, als ob er weitergehen wollte. Und als sie dann auf ihn eindrangen und ihn nötigten, bleib doch bei uns so, dann bleibt er. Ne? Er prüft die Herzen immer. So, aber wenn ihr den Namen des Herrn anruft, werdet ihr, und das ernst meint, werdet ihr gerettet werden? Ja. Nur an dem Tag bin ich garantiert nicht gerettet worden, aber alle Christen dachten, ich bin an dem Tag gerettet worden. Sowas Dummes aber auch. Ich galt jetzt als Christ. Und mir wurde natürlich auch gesagt, wie ein Christ sich zu benehmen hat. Ne? Da gab es so ein kleines Problem. Ich hatte lange Haare, eine Jeansjacke mit einem blutigen Totenschädel hinten drauf und so. Und ich sah überhaupt nicht ein, dass ich das, meine schönen langen Haare, die ehrlich gesagt sah voll hässlich aus, aber so wenn man so 13 ist oder so, dann ist einem das ja egal. Man, ne? Wenn 13 ist und voll rebellisch und so. Naja, da hat sich gar nichts verändert. Ja? Aber ich habe jetzt versucht, als Christ zu leben. Ich war aber kein Christ. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich wäre ein Christ. So, es hat mich dann immer so ein bisschen beunruhigt, dass ich mir nicht so sicher war, ob meine Sünden mir wirklich vergeben sind. Ich hatte nicht wirklich so eine Gewissheit oder eine Sicherheit. Ich hatte auch nicht wirklich Bock auf Jesus. Ja, so Bock auf Jesus haben, so salopp das auch klingt, ist für mich heute eines der wichtigsten Merkmale, so, weil ich sehe Christen, die sitzen in der Kirche, die drehen durch, sobald die Predigt auch nur eine Minute länger ist als die geplanten anderthalb Stunden Gottesdienst. Ich glaube, ein normaler Gottesdienst ist anderthalb Stunden, oder? So. Früher war das in der Kirche, wo ich war das in den Kirchen, die ich war das immer so, anderthalb Stunden. So, ne? Aber das hängt von der Denomination ab, glaube ich. Ne? So, aber normal, so, und da waren immer Leute, ne, wenn der Prediger auch noch ein bisschen länger gemacht hat, oh, das ging gar nicht so, ne, das ging, die haben sich richtig aufgeregt. Oder wenn mal was passiert ist, was jetzt nicht so im Plan war, ne, so, oder, ne, das war immer, naja, und da habe ich gemerkt, komisch, das hat mich damals schon, es gibt Christen, die haben gar keinen Bock auf Jesus. Das ist ja komisch, ne, weil wenn man Christ ist, dann lebt der Heilige Geist in einem und der hat ziemlich Bock auf Jesus. So, deswegen Bock auf Jesus haben ist für mich ein sehr wichtiges Kriterium. Ja. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, ich habe aber auch keinen Bock auf Jesus, gut, schön, dass euch das klar wird. Das ist ja besser, euch, ihr merkt das jetzt, als wenn ihr das erst merkt, wenn ihr im Sarg liegt. Ne? Weil jetzt kann man noch was dagegen tun. So, und vielleicht hört ihr diese Predigt, damit ihr heute Nacht damit da was dagegen tut. So, vielleicht, das ist, Leute, ne, das ist Gottes Gnade. So, wenn Gott uns mal sagt, so, hallo, bei dir stimmt was nicht. Und wir sagen so, Gott, lass mich bitte in Ruhe, du diskriminierst mich. Du bist, ne? Ja. Gott, du bist nicht tolerant. Vor allem nicht, wenn es um Sünde geht, Gott. Also wirklich. Lass mich in Ruhe. Und Gott sagt, ja, ich wäre so gern tolerant, aber weißt du, die Konsequenzen später für dich sind echt doof und ich liebe dich viel zu sehr, als dass ich dich jetzt in Ruhe lasse, ja? Wenn mein Sohn mit einer Klapperschlange nach Hause kommt und sagt, Papa, ich möchte diese Klapperschlange als Haustier haben und ich möchte anstatt meinem Teddybär jetzt mit der Klapperschlange im Bett kuscheln und so, dann werde ich dann fange ich nicht an mit ihm zu diskutieren, dann nehme ich das Ding und bringe die Klapperschlange sofort um, ja, weil ich liebe meinen Sohn viel zu sehr, als dass ich dieses Risiko eingehe, dass er stirbt und dass die ihn beißt oder ihm was tut. Und genauso ist Gott. Gott sieht die Sünde in deinem Leben auch als eine tödliche Klapperschlange an. Und die Bibel sagt, die Sünde ist schlimmer als eine tödliche Klapperschlange. Ja. So, und Gott, deswegen ist Gott so intolerant und so diskriminierend. Ja. So, weil er uns liebt, Mann. Ehrlich. Ja. Und Gott hat einen Hass auf die Sünde. Oh, aber Gott ist doch der Gott. Das ist auch wieder so eine, ja, aber Gott ist doch ein Gott der Liebe. Ja, deswegen hasst er auch. Hä? Ja, wenn wirklich, stellt euch vor, ja, wenn ein Mensch Kinder liebt, dann hasst er es, wenn Kinder missbraucht werden, oder? So, das geht nicht zusammen. Ja, ich kann nicht Kindesmissbrauch lieben und auch sagen, ich kann nicht sagen, ich liebe Kinder und ich liebe Kindesmissbrauch oder ich drücke bei Kindesmissbrauch ein Auge zu. Irgendwas passt da nicht. Entweder liebe ich die Kinder nicht oder ich bin geistig krank oder ich habe einen Geist der Blödheit mir eingefangen. So. Wir müssen ja noch theologisch ausdiskutieren, ob Christen einen Geist der Blödheit haben können. Können Christen von Dämonen besessen sein? Nein, können sie nicht. Sagt die Bibel sehr klar. Können Christen einen Dämon haben? Ja, können sie. Sagt die Bibel auch sehr klar. Aber das ist wieder eine Predigt für sich. So. Okay. Ja. Natürlich kann ein Christ nicht voll besessen sein. So, aber egal, das ist wieder so eine Frage. Die Bibel ist sehr einfach, aber wir können, das wäre witzig, mal eine ganze Predigt über diese Fragen zu machen. Ne? Dann kann ich die Fragen, wir können vielleicht mal in Jugendhaus dieses Mal, wo ich die Fragen mir selber stelle und mir dann selber beantworte. Das sind wie diese Pressekonferenzen von den frustrierten Fußballtrainern, die kurz vor ihrer Entlassung stehen. Die dann, da gibt es so ein paar, die kommen dann und stellen sich selber die Fragen und beantworten sie und dann ist die Pressekonferenz nach einer Minute vorbei. Ja. Okay, ja, wo war ich stehen geblieben? Weiß ich nicht. Hass und Liebe, Klapperschlange, Sünde, okay, ja, ich habe den Weg zurückgefunden auf die Spur wieder. So, ne? Ja, wisst ihr, so, das ist ganz einfach, ja. Wenn Gott den Menschen liebt, muss er die Sünde hassen, weil die Sünde den Menschen tötet. So, deswegen ist Gott so intolerant und so diskriminierend. Und ja, er ist ein Gott der Liebe. So, und wir mögen das nicht. Ich mag das auch nicht immer, wenn Gott den Finger mal bei uns irgendwo drauflegt. Ja, aber Gott macht das, weil er uns richtig mag und weil er nicht will, dass irgendein Mensch verloren geht. Ja. Okay. Ich hatte damals null Überführung von Sünde. Und ich hatte immer so die, ja, manchmal kamen dann so, manchmal wurde der natürliche Gemeinde, die natürliche Gemeinderoutine unterbrochen durch einen Gastprediger. Zum Beispiel, damals waren das Johannes Reimer oder Wilhelm Pahls, der war mal da, ne? Und dann wurde mir gesagt, du musst auch kommen. Ich so, wieso soll ich da hin zur Evangelisation? Ne? Das heißt, dann wurde zur Entscheidung für Jesus aufgerufen und die Leute mussten nach vorne kommen. Mittlerweile reicht es, wenn man die Hand hebt oder reicht es, wenn man so, alle machen die Augen zu und man sagt so, ja, Jesus. Aber früher war das noch so richtig hardcore, da musste man nach vorne kommen. So, und die Kirchen waren viel größer als hier und da war ein langer Gang und die Leute haben alle so immer geguckt, ist schon jemand vorne? Ist schon jemand vorne? So, ne? So war das, ich weiß, so war das in meiner, so als ich 12, 13, 14 war. Das ist jetzt 20 Jahre her, Mann, krass. Ich bin 36, so, fast 20 Jahre, krass, wie lange, das kommt mir gar nicht so lange hervor. Naja, ich weiß noch, Wilhelm Pahls kommt, das ist auch so ein Prediger, ich fand die Predigten nicht beeindruckend von ihm und ich fand das auch langweilig, aber da war Kraft da. Wenn dann dieser unangenehme Moment kam, wo er sagt, so, wer sich jetzt für Jesus entscheiden will, kommt nach vorne, dann wurde mir so ganz komisch. Erstmal, ich wollte ja gar nicht dahin gehen. Ich so, ich bin doch ein Christ, was soll ich da? Und dann irgendwie, nee, du musst da auch hinkommen. So, damit die Gemeinde voll ist. Nee, das haben sie nicht gesagt, aber ich glaube, das haben sie gedacht. Weiß ich nicht. So, naja, ich sitze dann so, ich bin doch ein Christ. Wieso ist das so unangenehm? Wieso ist das so unangenehm? So, wieso fühle ich mich so angesprochen? So, ich bin doch ein Christ. Ich habe mich doch, okay, Jesus, vergib mir all meine Sünden. Ich entscheide mich für dich. Ja, ich bin jetzt ein Christ. So. Immer noch unangenehm, ne? So, weil das waren eine der wenigen Momente, an die ich mich in meiner damals erinnern konnte, wo die Gegenwart Gottes, diese Nähe Gottes auf einmal kam und die Nähe Gottes zieht die Leute. Ja? Und die Nähe und die Überführung des Heiligen Geistes kommt auf einmal und sagt, hey, das ist für dich. Nein. Und dann, ne, setzt meine ganze Theologie ein. Ich habe ein Übergabegebet gesprochen, also bin ich bekehrt, also brauche ich, ne, ist das hier nicht für mich. Punkt. Quod erat demonstrandum. So. Das ist Theologie. Ganz ehrlich. Das ist so eine tote Lehre, ja. Und da müssen wir aufpassen. Es gibt Realität und es gibt die Lehre. Und manchmal ist das nicht immer äquivalent. Manchmal korreliert das nicht immer. Das war für alle LK-Schüler hier. Ja, ne? Manchmal ist die Realität anders als unsere Theologie, ganz ehrlich. Und ne? Wir können dann sagen, nee, ich bin errettet, weil ich habe ja, okay. Und dann, was passiert dann? Dann gehe ich in eine Fantasiewelt. Und dann wird mein Leben, ne? Dann wird mein das, was ich denke und das, was ich lebe, das wird immer mehr, oder das, was ich behaupte zu sein und das, was ich wirklich bin, das geht immer mehr auseinander. So. Ja, und so war das bei mir auch. Ja. So, ich habe die ganze Jahre gedacht, ich war ein Christ und ich habe nur Blödsinn gemacht. Nicht nur, aber ziemlich viel Blödsinn gemacht. Und ich habe mich gewundert, warum finde ich das so blöd? Und irgendwann, ich habe so einen Prediger gehört, André Peters aus Detmold, der hat ständig erzählt, dass Gott mit zu ihm redet. Und ich fand das komisch, dass Gott zu ihm redet, weil zu mir hat er nicht geredet. Und ganz ehrlich, alle Leute, zu denen Gott nicht redet, die finden das komisch, wenn jemand kommt und sagt, Gott redet. Ist wirklich so, ne? Und dann kann man jetzt so sagen, okay, alle Leute, die behaupten, Gott redet zu ihnen, sind Spinner und hören Stimmen und müssen eingewiesen werden, ne? Und so wie ich lebe, das ist normal und dass Gott nicht redet, das ist normal und außerdem redet Gott heute gar nicht, der hat früher geredet und im Hebräerbrief steht, dass er eine immer redende Stimme ist, aber das stimmt eigentlich gar nicht, weil das war bestimmt nur an die Juden geschrieben, so an diese Argumente werden wir heute noch alle durchgehen, ne? Vielleicht, so, wenn es nicht zu lange dauert und so. Aber das ist ein bisschen, natürlich gibt es Spinner, die behaupten, Gott redet zu ihnen und Gott redet nicht. Haben wir bestimmt auch in unserer Gemeinde. So, ne? Weil man kann sich auch vertun. Und dann gibt es Leute, die hören Gott ständig reden und die hören vielleicht wirklich Stimmen und da muss man vielleicht wirklich die Jacke rausholen, die hinten zusammen zugemacht wird. So, das gibt es auch, es gibt es alles, ja. Ne? Aber nur weil es unsportliche Leute gibt, hören wir ja nicht auf, Sport zu machen, oder? So, nur weil es Christen gibt, die Spinner sind oder die sich vielleicht aus Versehen einen Geist der Blödheit eingefangen haben, hören wir nicht auf, sagen wir nicht, das ist alles Quatsch. Ne? So, das geht ja nicht. So blöd sind wir doch hoffentlich nicht. So, ne? Wir wissen, es gibt überall Spinner. So, nur weil manche Lehrer doof sind, hören wir ja nicht auf, zur Schule zu gehen. Okay? Könnt ihr auch gar nicht, weil es ist Schulpflicht. Ha. Ja, einige Schüler würden das wahrscheinlich machen. Die würden sich noch richtig gerechtfertigt drin vorkommen. So, ne, also, ich gehe nicht zur Schule. Es ist viel besser, gar nicht zur Schule gehen, als mit den Lehrern. Also, da ist ein Lehrer, der ist so doof. Ne? So, das sind so typische Argumente, die man immer wieder hört. Ja? Blödsinn. Blödsinn. Wenn euer nichtchristlicher Freund euch erzählt, nee, ich werde kein Christ, die Christen sind alle Heuchler. Ja, das ist ungefähr genauso wie, ich mache keinen Sport, weil so viele Leute sind unsportlich. So, das ist albern. Aber das hat alles dazu, dass dieser Typ ständig gesagt hat, Gott spricht zu ihm. Ne? Ich habe jetzt drei Möglichkeiten. Entweder der lügt mich an, ganz dreist, oder der ist ein Spinner und merkt es nicht, dass er mich anlügt, oder er sagt die Wahrheit. So, ne? Dass alle Leute Lügen oder Spinner sind, ist ein bisschen unwahrscheinlich, ganz ehrlich. So, ne? So, ne? Und wenn es auch nur einen gibt, der die Wahrheit sagt, muss ich mich damit beschäftigen. So. Naja, ich habe aber, man kann das relativ leicht rausfinden und man kann auf das Leben der Leute gucken. Ne? Und man guckt, das ist ein super Tipp an euch alle, schaut euch das Leben der Leute an, die ihr euch zum Vorbild nehmt. Wenn die Leute nicht klarkommen in ihrem Leben, wenn die nicht einen geordneten Tagesablauf haben oder so, ne, nicht, wenn die es nicht gebacken kriegen, irgendwie ein vernünftiges Leben zu führen, dann würde ich euch empfehlen, sucht euch andere Vorbilder und hört überhaupt nicht auf die. Und hört schon gar nicht auf die, wenn diese Leute euch geistliche Ratschläge geben. Sonst kann es sein, dass ihr nachher selber so endet. Ja? So, deswegen. So. Aber dieser Mann, der hat ein ziemlich gutes Leben und ich fand das ziemlich beeindruckend, deswegen habe ich ihm geglaubt. Und dann musste ich leider feststellen, naja, bei ihm ist das so, bei mir ist das gar nicht so. Woran liegt das? Ne? Und das hat mir so den Tritt in den Hintern gegeben. Ich habe dann gesagt, okay Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann muss ich dir auch irgendwie begegnen. So, oder das ist alles Blödsinn hier, was ich hier mache. Aber so, ich habe keinen Bock hier immer so einfach zur Kirche gehen, weil ich das immer mache. So, nee. Hab ich keinen Bock drauf. Ne? Und wie ich damals Gott begegnet bin, das war durch Bibellesen. Ja? Jesus sagt, sie sind es, die Schriften, die von mir Zeugnis geben. So, das heißt, wenn ich die Bibel lese, dann kriege ich irgendwie ein Zeugnis von Jesus. Die Schriften. Übrigens, was glaubt ihr, vielleicht kommen wir da heute auch noch zu, was glaubt ihr, was meint Jesus, wenn er sagt, die Schriften? Das Alte Testament. So, nur mal so. Es gibt viele Christen, die haben so eine Alte Testament-Allergie. Ne? Und dann gibt es Christen, die sagen, ja, das Alte Testament, das ist nicht für die heutige Gemeinde, nur das Neue Testament. So, und dann gibt es Christen, die sagen, nee, das Alte Testament ist nicht für die Gemeinde, das ist so für früher ist ja alt. Und das Neue Testament ist auch nicht alles für uns. So. Die Offenbarung, die ist für später, da brauchen wir uns jetzt auch noch nicht mit beschäftigen. Dass da steht, jeder, der dieses Buch liest, ist gesegnet. Ach, das ignorieren wir mal. So, ne? Dann gibt es Christen, noch eine Stufe heftiger, die sagen, Alte Testament ist nicht für uns, Offenbarung ist nicht für uns. Und die Evangelien, das ist ja auch nur so eine, ja, das war so eine Ausnahmezeit, weil Jesus war ja da. Und das gilt auch nicht so wirklich. Da sollten wir lieber auch keine Lehren draus ziehen für die Gemeinde. Ohne Witz, ich habe mit solchen Leuten geredet, die das ganz ehrlich glauben. Und dann, jetzt kommt die heftigste Stufe, es geht immer noch schlimmer. Ja? Es gibt Christen, die sagen, Alt Testament ist nicht für heute für die Gemeinde, das Offenbarung ist nicht für die Gemeinde, die Evangelien, das ist nur eine Ausnahmestellung, weil Jesus da leibhaftig auf der Erde. Und die Apostelgeschichte gilt auch nicht für uns. Nur die Briefe, das ist, wo wirklich was für die Gemeinde ist. So, wisst ihr, wie dick die Bibel dann ist? Ich gucke mal gerade nach. Ich kenne, zum Glück, davon gibt es, glaube ich, nicht so viel, aber ich habe welche kennengelernt, die so drauf sind. Ich gucke gerade mal. Offenbarung. So. Kamera. So dick. Das ist von der Bibel übrig. Das sollte man schon schaffen, durchzulesen. So, ne? So, hier, das weg, ist für später, das weg. Das war früher und ist so, nicht so entscheidend. Das ist das Wichtigste. Das ist das Herz der Bibel. So, solche Leute gibt es. Ohne Witz. Habe ich wirklich, vielleicht waren die paar, die ich getroffen habe, die einzigen. Vielleicht gibt's ja nicht so viele, aber es gibt solche Leute. Ja? Und ich werde euch heute zeigen, und wenn ich es heute nicht werde, dann geht ihr alle auf meine Seite und ladet euch diese Doppelseite runter. Und da stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, viele, also mehr als 10, da stehen viele Bibelverse aus dem Neuen Testament, die alle sagen, das ist totaler Quatsch. Ja? Das ist totaler Quatsch. Dass für die Gemeinde wirklich nur die Briefe entscheidend sind. Oder dass man nur aus den Briefen Lehren rausziehen kann für die Gemeinde, heutige Gemeinde. Wirklich, ja? Wer das glaubt, ne, sage ich nicht. SOS. Ne? Paulus nennt das ein Geist des Schlafes und der Betäubung im Römerbrief. Paulus nennt das auch eine Decke auf den Augen. Paulus nennt das auch einen verfinsterten Verstand. Wir haben dafür die Bezeichnung SOS in unserer Gemeinde. Ich sage euch nicht, was das heißt. So. Egal, zurück wieder auf meinen Hauptweg, den ich eigentlich gehen möchte. Mich hat das alles dazu geführt, ich habe gesagt, okay, Jesus, entweder gibt es dich oder ich gibt's nicht. Und die Schriften sind es, die von dir zeugen. Also werde ich so lange die Bibel lesen, bis du mir irgendwie begegnest, bis du zu mir sprichst oder halt nicht. Und wenn nicht, dann gibt es dich halt nicht. Okay, dann kann ich ja auch wieder sündigen gehen, all den Quatsch machen. So. Wenn ich dieses Zeugnis erzähle, dann sagen meine, ja, das ist aber theologisch nicht so ganz korrekt. So. Ich habe zu Gott wirklich wortwörtlich damals gesagt, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich glaube irgendwas kurz über, knapp über 20, so, Gott, ich werde jetzt so lange die Bibel lesen, bis du zu mir redest. So, dann habe ich mich eingeschlossen in meinem Zimmer und ich habe immer noch regelmäßig die Bibel, immer ein Kapitel am Tag so Stück für Stück durchgelesen, immer von vorne bis hinten durchgeackert. So. Ich war sehr treu, ich habe auch alle Namen aus, in 4. Mose habe ich auch nichts abgekürzt, in 3. Mose und auch in Chronik, ich habe alle Namen gepflückt, aber ich konnte sehr schnell lesen. Ich war gerade bei Johannes 14, wirklich, einfach chronologisch durch. So, ne? Anscheinend kam diese Frage genau zum richtigen Kapitel. Ich weiß es nicht. Ne? Und dann habe ich so eine halbe Stunde immer Johannes 14 ab Vers 15 bis Ende durchgelesen. Ich dachte mir, na Gott, wenn diese Bibel, das ist dein Wort und alle sagen, du redest durch das Wort, dann werde ich jetzt nicht irgendein besonderes Kapitel nehmen, ich werde einfach das nächste nehmen, was dran ist und du wirst durch das zu mir reden. Ja, oder es gibt dich vielleicht auch nicht. Ne? Und dann immer Johannes 14, Vers 15, Anfang bis Ende durchgelesen. So. Und das habe ich eine halbe Stunde lang gemacht und da ist nichts passiert. Und natürlich kann ich mir mit meinem Verstand, ne, ich war ja ziemlich gut in Deutsch, ich konnte Texte analysieren und interpretieren. So, ich kann da irgendwas rausholen, ne? Und dann mir einreden, ja, das hat jetzt Gott zu mir gesagt, so. Aber ich war schon nicht so blöd, dass ich wusste, das wird mein Leben nicht verändern. Da muss irgendwie was mehr passieren. Ne? Und an dem Abend hat Gott zu mir gesprochen. Ich habe das in irgendeiner anderen Predigt oder bestimmt schon 2-3 Mal erzählt, deswegen kürze ich das Zeugnis ab. Irgendwo auf Erweckt.de gibt es das bestimmt. Ausführlicher als Predigt oder so. Ja? Aber an dem Abend fing Gott an, zu mir zu reden. Ich wusste erst nicht, dass es Gott war. Aber das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und es ist genau das passiert. Ich bin tatsächlich zu Jesus gekommen, durch die Schriften, durch dieses Buch. Ich bin Jesus begegnet. Das war mir, ne, oft, unser Verstand ist ziemlich langsam. Ne? Oft passiert, wenn wir Gott gehorchen oder wenn wir Gott gehorsam sind und das tun oder das Richtige tun, dann passieren manchmal Dinge, die kann unser Verstand noch nicht sofort verarbeiten. Und dann später versteht man das aber erst. Das ist auch nicht so wichtig, dass man erst alles versteht. Das denken nur die Deutschen, dass man zuerst alles verstehen muss. So, das ist aber nicht so. Das ist wirklich nicht so. Und die Schriften sind es, die von Jesus zeugen. Aber warum lesen wir die Schriften? Ja? Die meisten Christen lesen die Schriften, um Erkenntnis zu bekommen, um Verständnis, besser was zu verstehen und so. Das ist an sich nicht schlecht, aber es ist nie das Hauptziel. Das Hauptziel ist, wir lesen die Schriften, um Jesus zu begegnen. Wirklich. So, und das habe ich so noch nie predigen gehört in Deutschland, in irgendeiner Kirche. Das heißt nicht, dass das nicht gepredigt wird. Ich habe es nur nicht gehört. Ich habe es aber von irgendwelchen anderen, also in den Watchmeni-Büchern oder so. Watchmeni war der Einzige, das war so ein verrückter Chinese, der ganz viele Bücher geschrieben hat und ganz viel gepredigt hat. Und dann haben die Kommunisten in China ihn einmal so lange ins Gefängnis gesperrt, bis er tot war. So, weil die das nicht mochten, was er predigte. So, ne? Das ist dann meistens gut. Ja, und er hat das, ich habe das später bei ihm gefunden, ne? Aber hier, ne? Die Schriften sind es, die von Gott ein Zeugnis geben. So, aber Jesus sagt, entscheidend ist nicht, dass ihr die Schriften liest, entscheidend ist, dass ihr zu Jesus kommt. Ja? Wenn wir der Schrift gehorchen, dann werden wir bei Jesus landen. Früher oder später. Ja? Aber wenn wir die Schrift nur lesen, um möglichst viel Wissen anzuhäufen, dann werden wir am Ende, dann kann es am Ende sogar sein, dass wir andere Christen umbringen. Ihr dürft jetzt alle, was? Hat er das wirklich gesagt? Ja, habe ich wirklich gesagt. So, wir haben sogar ein Beispiel in der Bibel dafür. Da gab es einen Typen, der hat ständig die Schriften studiert, der konnte sie sogar auswendig, der konnte sie garantiert viel besser als ich, und der hat andere Christen umgebracht. Das war Saulus, hieß der Typ. Das war ein Pharisäer und ein Schriftgelehrter. Und er hat zu den Füßen Gamaliels studiert. Das war so der Beste der Besten. Das war die Eliteschule damals. Und weil er ein Pharisäer war, sagt er von sich selber, ne, wissen wir, der kannte das Ding auswendig. Zumindest so das hier. Ne? Das gab es ja noch nicht. Beziehungsweise er hat versucht, die Leute umzubringen, die das hier geschrieben haben. Ne? Aber das muss uns einmal so klar sein, okay? Saulus hat, schreibt Paulus von sich selbst, von seinem alten Leben, ich habe nach meinem besten Gewissen und nach meiner Überzeugung gehandelt. Ich habe die Leute nicht umgebracht, weil ich ein Massenmörder war und Bock hatte, Leute umzubringen oder so. Nein, ich habe wirklich geglaubt, Gott einen Gefallen damit zu tun. Ja? Und der Typ hat die ganze Zeit das studiert. Man könnte jetzt sagen, oh, lest bloß nicht das Alte Testament, das kann dich zu einem Mörder machen. Leute, das Neue Testament kann euch auch zu einem Mörder machen. Wisst ihr, wie viele Christen es gibt, die das Neue Testament 100-mal lesen und dann rumlaufen und alle, heute bringt man ja nicht mehr mit dem Schwert um, heute bringt man um, indem man Bücher oder Internetseiten gegen andere Christen schreibt, so Rufmord und so. Ist eigentlich das Gleiche in Gottes Augen. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. 1. Johannes, Vers 3, Kapitel 3, 14, 15, 16. Ne? Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörderer. Ja, alleine die Schriften, was will ich sagen? Bibel lesen ist gut, sollt ihr alle, müsst ihr alle, wahrscheinlich viel mehr, als ihr es tut. Okay. Aber die Schriften lesen um der Schriftenlesens willen, nö. Die Schrift lesen, um möglichst ein schlauer Christ zu sein, der auf alles eine Antwort hat und vieles besser weiß, nö. Funktioniert alles nicht. Paulus schreibt im Korintherbrief, Erkenntnis macht uns stolz. Das ist ziemlich doof. Ne? Ihr könnt die Bibel lesen, ihr könnt Wissen und Erkenntnis anhäufen und ihr werdet stolzer und stolzer und stolzer. Und wisst ihr, was passiert, wenn ihr stolz seid? Dann widersteht Gott euch. Dann betet ihr zu Gott und Gott sagt, nö, mach ich nicht. Ich höre dein Gebet nicht, weil du stolz bist. Macht er wirklich. So, das ist doof, ne? Das ist, ne? Es kann tatsächlich dazu kommen. So, wir müssen die Bibel lesen, um eine Begegnung mit Jesus zu haben. Wir können auch ein bisschen tiefer gehen. Wir müssen die Schrift lesen, um dem Wort zu begegnen. Das ist auch etwas, wovon die meisten keine Ahnung haben. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen dem Wort und der Schrift. Ja, das Wort, das taucht ziemlich oft in der Bibel auf. Zum Beispiel, das ist so, zum Beispiel Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und da denkt jeder an die Bibel. Jeder denkt, wenn er diesen Vers hört, okay, wenn ich die Bibel lese, das schneidet und das sagt mir, was nicht richtig ist und so. Ja, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ja, die Papierseiten können manchmal sehr scharf sein, kann sich dann schneiden. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Wenn mich meine Kenntnisse als Deutschlehrer nicht ganz im Stich gelassen haben, ist das eine Personifizierung. Ja? Das Wort Gottes ist lebendig, macht das, macht das, macht das, macht das. Und kein Geschöpf ist vor ihm, vor dem Wort Gottes, verborgen. Oh, Könnte das sein, dass das Wort Gottes eine Person ist und kein Buch? Ja? Ja, könnte sein. Ja? Offenbarung 19. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, ab Vers 11. Und der darauf saß, das ist übrigens meine Lieblingsstelle in der Bibel, eine meiner Lieblingsstellen, der Treue und der Wahrhaftige und Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Ne? Ein Pferd, da sitzt jemand drauf, okay? Und der richtet und kämpft. Und eben haben wir auch von einer Person namens Wort gelesen, die richtet. In Hebräer 4, Vers 12. Lesen wir wieder, jetzt lesen wir von einem Typ, der sitzt auf dem Pferd, ja, in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen sind wie Feuerflamme. Okay, der hat Augen, ja. Bücher haben normalerweise keine Augen. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Ha, ist die Bibel blutrünstig, ne? Und sein Name heißt das Wort Gottes. Okay, ist jedem klar, da sitzt kein Buch auf dem Pferd. Ja? Ist jedem klar, oder? Da sitzt kein Buch auf dem Pferd. Ja? Bücher haben keine Augen. Ja? Da ist ein Typ und der heißt das Wort Gottes. So, das ist eine Person, okay? Das ist kein Buch. Es ist wichtig, wirklich. Das wird euch so die Augen öffnen, wenn ihr die Bibel lest, wenn ihr das einmal wirklich schnallt. Ne? Und jetzt den Vers, den jeder schon irgendwie so gefühlte 100 Mal gehört hat, wenn er irgendwie halbwegs regelmäßig in der Kirche rumhängt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. So, jetzt machen wir mal den Fehler, den die meisten Christen machen. Wir denken bei Wort an die Bibel. Am Anfang war die Bibel und die Bibel war bei Gott und die Bibel war Gott. Ein bisschen komisch, oder? Am Anfang war ein Buch und das Buch war bei Gott und das Buch war Gott. Okay, ne? Und auf dem Pferd sitzt ein Buch und das hat Augen, das Buch. Das könnte vielleicht noch bei Hesekiel und seinen Visionen so aufkommen. Aber so, normalerweise ist jedem klar, Moment mal, das ist eine Person, okay? Das ist total klar, das ist eine Person. Und das sind nur 2 oder 3 Stellen. Ja? Und im Alten Testament, da stehen dann so Sachen wie, das Wort kam zu Abraham. 1. Mose 15. Ja? Und dummerweise, die ganzen schlauen deutschen Bibelübersetzer, die haben dann das so übersetzt und Abraham hörte das Wort. Oder Gott sprach zu Abraham. Aber wenn ihr wirklich dann mal guckt, wenn ihr dann irgendein Bibelprogramm runterladet und ihr guckt, wie ist die wörtliche Bedeutung oder vielleicht manchen Bibeln, hier bei mir steht das auch in den Anmerkungen drin, wie dann die wörtliche Bedeutung ist, dann steht da immer, das Wort kam zu Abraham. Mehr steht da nicht. Das Wort kam zu ihm. Ne? Einmal 1. Mose 15 aufschlagen. Letztens habe ich das einem Typen erzählt und er sagt, ne, du spinnst, das steht nicht in der Bibel. Und ich so, doch, das steht in der Bibel. So, deswegen, für den Fall, dass jetzt irgendjemand denkt, ich spinne, ja. 1. Mose 15, Vers 1, nach diesen Begebenheiten erging, wörtlich kam das Wort des Herrn zu Abraham in einer Offenbarung, in einer Vision, Offenbarung. Also er hat was gesehen da. Da kommt ein Buch, so auf 2 Beinen, so, hallo Abraham, ich bin das Wort des Herrn, schlag mich auf und lehne. Natürlich nicht, ja. Das Wort kam zu Abraham, so was immer das Wort auch war. Und das kam in einer Vision. Irgendwie konnte Abraham das Wort sehen. Okay? Es war nicht nur so, er hat nicht nur irgendeine Stimme gehört. Ganz oft denkt, ne, es kann ja auch sein, das Wort kommt, kann auch sein, man hört eine Stimme, ist auch manchmal so. Aber in diesem Fall, nee. Ja, Abraham sprach, o Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe und der Erbe meines Hauses ist, also auf Deutsch, ich habe keine Kinder und ne, das klappt auch nicht so mit Kinder machen. Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben und siehe, ein Knecht in meinem Haus geboren soll. Abraham redet ganz ehrlich. Ne? Abraham ist nicht so super geistig. Er merkt, Gott ist bei ihm, das Wort ist bei ihm. Er sagt, ich habe ein Problem. Du hast gesagt, ich habe keine Kinder. So, und dann steht in Vers 4, aber das Wort des Herrn, ja, ganz ehrlich, die meisten, ne, Abraham hat über sein Problem geredet. Ne? Manche sind ja zu geistlich, um solche Probleme mit Gott zu reden. Aber das Wort des Herrn kam zu ihm. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, soll dein Erbe sein. Okay, bis hierhin könnte man noch denken, okay, Abraham hat einfach nur eine Stimme gehört. Das ist, was die meisten Christen so denken, habe ich auch jahrelang gedacht. Dann steht aber in Vers 5, und er führte ihn hinaus. Da kam das Buch und hat den Arm um Abraham gelegt, sagt, du komm mal mit, mach mal einen Spaziergang mit dem Buch. So, ja? Oder so. Nein. Und das war auch nicht nur eine Stimme. Er führte ihn hinaus. Da war tatsächlich irgendwie eine, und es war eine Vision, eine Offenbarung, eine Erscheinung. Ja? Da steht wörtlich in einem Gesicht. Offenbarung ist, in einem Gesicht ist die wörtliche Bedeutung, dass es hier mit Offenbarung ist. Also er hat, das bedeutet, er hat eine Vision gehabt, er hat was gesehen. Und das, was er da gesehen hat, war das Wort und das war eine Person, die konnte ihn herausführen. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. So, diese Person, das Wort, was nichts an, wir wissen, wer diese Person ist. Das ist Jesus. Ja? Bevor er Mensch geworden ist. So, und Jesus taucht ziemlich oft im Alten Testament auf und Jesus sagt das selber. Bei den Jüngern zu Emmaus, ne, da sagt Jesus, es gibt ja immer so ganz schlaue Theologen, die kommen wir später noch zu den ganz schlauen, ne, die immer sagen, boah, man kann das nicht einfach so, Jesaja 53, man kann das nicht einfach so auf Jesus deuten, bla bla bla. So, ja. Jesus selber sagt, ja, Lukas 24, Vers 27, und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Ja, so Jesus erklärt diesen Jüngern von Emmaus all die Verse aus dem Alten Testament, die mit ihm zu tun haben. Und da gab es eine ganze Menge von. Ja, und dann ein paar Verse später trifft er den Rest der Jünger, Lukas 24, 44. Er aber sagt ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und in den Psalmen, also auf Deutsch im ganzen Alten Testament, von mir geschrieben steht. Und er öffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Hier gibt es noch viel mehr Verse, die solche Sachen sagen. Ne? Das ganze Alte Testament dreht sich um Jesus, ganz ehrlich. So, und wenn dann jemand ankommt und sagt, boah, das hat ja mit heute, mit der Gemeinde und so nichts zu tun, sorry, ja. Das hat ganz schön viel was mit uns zu tun. Wenn in diesem Teil des Buches, von Jesus die Rede ist, ich glaube, dann hat das schon eine Relevanz für die Gemeinde heute. Ja? So. Und als Jesus noch nicht so als Mensch bekannt war hier auf der Erde, ja, kommt er zu Abraham als das Wort, führt ihn raus und redet mit ihm. Ja? Und dann ein bisschen später kommen drei Männer zu Abraham besuchen. Und zwei davon sind Engel, die nachher nach Sodom weiterziehen und dort ein bisschen Chaos anrichten. Und einer von diesen, den erkennt Abraham sofort wieder. Und er nennt ihn Herr, Gott, Jahwe. Oh, woher kennt er ihn wieder? Naja, aus 1. Mose 15, da ist er ihm schon mal erschienen als das Wort. So, ne? Also das Wort, überall wenn ihr in der Bibel und vor allem im Neuen Testament den Begriff das Wort lest, ist immer eine Person gemeint. Und nicht irgendeine, sondern Christus. Wirklich. Ja, das Wort wuchs und vermehrte sich. Das schreibt Lukas in der Apostelgeschichte, nachdem sich viele Leute bekehrt haben. Und das heißt, bedeutet nicht, sie haben Bibeln vervielfältigt oder abgeschrieben, drucken ging ja nicht, oder viele christliche Bücher verteilt oder so, oder die Leute haben mehr die Bibel gelesen. Nein, das heißt es nicht. Das Wort ist gewachsen. Christus, es sind viele neue Leute zugekommen, wo auf einmal Christus in ihnen gewohnt hat. Ja, und das heißt es, wenn das Wort wächst. Und Paulus sagt zu den Galatern, ihr Kindlein, ich muss abermals Geburtswehen um euch erleiden, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Christus muss in uns wachsen und groß werden. Ihr seid eine Krippe für Jesus. So wie, ne, Jesus wurde in Bethlehem in den Stall in die Krippe gelegt und da ist er geboren worden. Ihr seid auch, jeder von euch ist so eine Krippe, wo Jesus drin geboren werden muss, mit seinem ganzen Charakter und seiner Kraft und all seinen Fähigkeiten. Christus in uns, nennt Paulus das. Ja. So, und überall, wenn wir im Neuen Testament von dem Wort lesen, ist nicht die Bibel gemeint. Auch nicht in solchen Versen wie, predige das Wort. Alle denken immer, oh ja, ne, dann gibt es so Konferenzen, die heißen dann predige das Wort. Und das sind dann so Predigerkonferenzen oder so christliche Konferenzen, wo dann immer gesagt wird, ja, wir müssen nur die Bibel predigen und nichts anderes. Das stimmt einfach nicht. Paulus sagt, wir aber predigen Christus. Er sagt nicht, wir predigen von Christus, über Christus oder wir predigen die Lehren von Christus. Er sagt, wir predigen Christus, wir predigen das Wort. Was bedeutet das? Es bedeutet, wir predigen so, dass die Leute eine Begegnung mit dieser Person, das Wort haben. Das bedeutet das. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja? Eine Begegnung mit so einem Buch zu haben, ist nicht zwangsweise lebensverändernd. Aber eine Begegnung mit der Person zu haben, von der dieses Buch zeugt, eine Begegnung mit dem ewigen Leben zu haben, ist definitiv lebensverändernd. Das ist ein Riesenunterschied, okay? Ja? Das ist ein Riesenunterschied, ob sich das Leben wirklich verändert oder ob nur jemand nur mehr Wissen anhäuft. Mehr Wissen anhäufen verändert nicht zwangsweise das Leben. Wirklich nicht. Ja? Wenn Paulus sagt, wir aber predigen Christus, dann meint er nicht, wir füllen den Verstand der Leute mit Christus. Das ist so ein modernes oder ja, relativ, das ist ein griechisches Denken, ein griechisch-heidnisches Denken, ja, was sich nur auf den Verstand ausrichtet. Wenn ihr euch damit mal beschäftigt, werdet ihr merken, dass die ganze westliche Welt voll davon ist. Ja, es alles, fast jede Predigt zielt auf den Verstand. Aber wenn wir uns so mal Gottes Weltbild angucken, Gott guckt auf das, was im Herzen ist, auf den inneren Menschen. Und wir haben alle einen inneren Menschen. Jesus sagt, der Same, welcher das Wort Gottes ist, sagt Jesus selber, ja, in diesem Gleichnis vom Sämann, wo der Same auf verschiedene Böden gesät wird, der Same muss in das Herz fallen, nicht in den Verstand fallen. Wenn er in den Verstand fällt, bringt er keine Frucht, aber wenn er ins Herz fällt, bringt er Frucht, 60, 30, 100-fach. Ja. Die Predigt, die ich predige, muss nicht in erster Linie euch Dinge erklären oder euch euren Verstand irgendwie erhellen. Es gibt Predigten, da sitzt man und man versteht gar nichts und am Ende geht man verändert raus. Weil der Prediger hat zu eurem unsichtbaren Menschen gesprochen und zu eurem geistlichen Menschen. Wenn man so normal in einer materialistischen, zeitgenössischen Welt, wie wir heute ist, so der letzten 100 Jahre aufgewachsen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man von diesem unsichtbaren geistlichen Menschen nichts weiß, sehr hoch, so ungefähr bei 100%. Ja? Aber die Bibel ist sehr klar, wir haben einen unsichtbaren Teil. So, und dieser unsichtbare Teil ist viel entscheidender als diese Hülle. Ist auch viel entscheidender. Der Mensch hat einen Geist und ein Herz. Und, ja, das ist viel entscheidender. Und wir sind aber so dressiert, dass wir alles, jede christliche Unterweisung und jede christliche Lehre muss unseren Verstand erbauen. Aber sie muss nicht zwangsweise unseren Verstand erbauen. Ja? So, zum Beispiel, wenn wir Dinge wiederholt gesagt kriegen, zum 100. Male, dann erbaut unseren Verstand nicht, weil das wissen wir ja schon längst. Ne? Trotzdem ist es so, dass manchmal hört man eine Sache zum 10. Mal und erst dann macht es wirklich Klick. Erst dann ist es wirklich ins Herz gekommen und verändert einen. Obwohl man weiß es schon längst. Ja? So, allein, dass du es weißt und im Verstand hast, heißt noch lange nichts. Ja? Es gibt viel zu viele Christen, die vom Verstand her Christen sind, weil sie den Lehren dieses Buches mit dem Verstand zugestimmt haben, aber das Wort ist nie ins Herz gefallen und bringt keine Frucht. Ja? Jedes Mal, wenn wir im Neuen Testament den Ausdruck Schriften hören, ist nicht eine Person gemeint, sondern das Alte Testament. Und heute, wenn wir uns die Freiheit nehmen, könnten wir sagen, auch die Briefe, die sie damals hatten schon, oder das Neue Testament. Aber die Bibel im Neuen Testament macht einen großen Unterschied zwischen Schrift und Wort. Und das Wort ist eine Person, der Logos ist eine Person. Ja, der man begegnen kann. Der kann auf einem Pferd reiten. Bücher können nicht auf einem Pferd reiten. Ja, der kann, kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, vor dieser Person. Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. So, vor diesem Buch sind sehr viele Geschöpfe verborgen. Das interessiert sich nicht so sehr für Geschöpfe. Das sind halt kaputte Bäume und Druckerschwärze. Das ist ein Riesenunterschied. Komischerweise finde ich nicht so viele Leute, die über diesen Unterschied predigen. Es ist nicht so, dass es das nicht gibt. Es gibt die. Ja? Zum Beispiel bei Bonhoeffer habe ich sowas. Bei Bonhoeffer findet man das zum Teil. Ja? Aber es ist doch relativ selten. Aber es ist ein Unterschied. Ja? Wir sind so gedrillt, wenn wir lesen Wort, denken automatisch an ein Buch. Nein, nicht. Ist nicht so. Wenn die Schreiber des Neuen Testamentes vom Buch reden, dann sagen sie Schriften. 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alle Schrift ist nützlich. Zur Ermahnung, zur Lehre, zur Erbauung und so weiter. Ne? Die reden vom Alten Testament. Hallo. Ne? Paulus redet da vom Alten Testament. Ne? Vielleicht hat er seine Briefe auch noch gemeint. Okay, weiß ich nicht. Ne? So, heute kenne ich viele Gemeinden, die sagen, ja, Altes Testament, nee, das ist nicht nützlich zur Lehre für die Gemeinde. Nee, das ist für Israel und so, das war für damals. Und als geschichtliches Buch ist es auch noch sehr wertvoll und vielleicht noch als Erbauungsbüchlein in den Psalmen oder so. Aber so richtig eine Lehre aus dem Alten Testament, nee. Das ist Quatsch. Die Bibel sagt das Gegenteil. Zum Beispiel 1. Korinther 10. Aber wir machen kurz noch diese Unterscheidung zwischen Wort und Schrift. Ich bringe das kurz zu Ende. Ne? Wie lange predige ich eigentlich schon? Ich kann jederzeit aufhören. Stunde, okay. Dann biegen wir mal auf die Zielgerade ein. So. Das heißt nichts. Okay, letzter Vers. Nee. Okay. Wir haben gelesen, die Schriften zeugen von Jesus. Ihr studiert die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu finden. Und sie sind es, die von mir zeugen. Aber, dieses Aber ist ein bisschen doof, ne? Wenn dieses Aber nicht wäre, würde es ausreichen, die Bibel zu studieren. Ja, aber wir müssen zu Jesus kommen. Wir müssen zu dem Wort kommen. Wir müssen die Schrift lesen, um beim Wort landen. Das könnt ihr euch so merken. Die Schrift lesen. Wir fangen bei der Schrift an und landen beim Wort. Das ist unser Ziel. Wir landen nicht beim Verstand oder, ja, wir wollen nicht einer dieser Pharisäer und Schriftgelehrten sein, die auf alles eine Antwort haben. Das ist, naja, am Anfang, man denkt, oh, wenn ich doch jedem Menschen so oder jedem Nichtchristen oder Christen, der mich nervt mit seinen Argumenten, sofort Paroli bieten könnte mit der Bibel, habe ich früher immer davon geträumt, ne? Irgendwann habe ich gemerkt, das bringt nichts. Selbst wenn es geht, bringt es nichts. So, ne? Dann argumentierst du und du hast recht und es steht in der Bibel und der Typ sagt, egal, glaube ich trotzdem nicht. Ja. So, Logik ist zwar schön und gut, aber die beeindruckt mich gar nicht. Okay, so, was machst du dann? Ja? So, wenn dein Herz nicht will, dann ist egal, was dein Verstand sagt. So. Dann lässt sich dein Verstand von Logik auch nicht beeindrucken. Und von Argumenten. So, das ist ganz klar. So, die Schrift muss uns zum Wort bringen. Die Schrift zeugt vom Wort. Die Schrift zeugt vom ewigen Leben. Ja? Wir lesen die Schriften, wir müssen die Schrift lesen, damit wir dem Wort begegnen und damit wir das Wort kennenlernen. Ja? Also ich sage nicht, oh Mann, es gibt immer diese Typen, die hören sich 3 Minuten von meinen Predigten an. Dann hören sie irgendwie so, wo ich jetzt, ne, in dieser Predigt, jetzt könnte irgendein böser Typ, könnte jetzt irgendeinen YouTube-Schnitt machen in dieser Predigt und all diese Sachen rausschneiden, wo ich irgendwie sage, die Schrift ist nicht das, was euch zum, die Schrift ist nicht das, was euch zu, so irgendwie, ne, oder die Schrift kann euch zum Mörder machen oder so. Wenn man das, hier in dieser Predigt gibt es eine Menge Dinge, die kann man schön aus dem Kontext reißen, ne? So, und dann, ich kenne solche Leute, die hören sich 3 Minuten von meinen Predigt an und dann kommen sie zum, was predigst du da? Hast du die ganze Predigt gehört? Nein, danke. Danke, dass du meine Zeit stiehlst. So. Ja, ist wirklich so. Ne? Die Schrift, definitiv werte ich die Schrift nicht ab, Leute. Ja? Wenn ihr den Gedanken kriegt, das habe ich nicht gesagt, ja? Diesen Gedanken hat Gott euch nicht eingegeben, ja? Bleibt nur noch eine andere Partei übrig. Ich werte die Schrift nicht ab. Ihr müsst alle die Schrift lesen. Als ich anfing mit Jesus zu leben, habe ich einmal im Monat das Neue Testament durchgelesen. Das habe ich mir so für ein Jahr oder so zur Angewohnheit gemacht. Ne? Ich habe die Bibel bestimmt schon, weiß ich nicht mehr, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber 10-mal habe ich sie bestimmt schon durch. So, ist auch nicht so wichtig. Ja? Aber manchmal sind die Leute so geschockt oder dann fragen Leute, wo kennst du die Bibel? Naja, ich habe sie durchgelesen. So, daher kenne ich sie. So, ne? Und ich merke, dass ich sage das jetzt ganz gezielt, weil ich treffe auf junge Leute, die so, wie, Bibel durchlesen, das Buch, das, ne, 3/4 davon verstehe ich nicht. Ja, ist egal, lies es trotzdem. Geht ja auch nicht darum, dass du das verstehst, sondern dass es in dein Herz kommt. Ja, lies es trotzdem. So, ich sage definitiv nicht, dass wir die Bibel nicht lesen sollen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen der Person und dem Buch. Das sage ich. Ja. Das Buch, das verändert uns nicht. Mit so einem Buch kann man einem eine Beule verpassen, okay, aber das ist auch die einzige Veränderung, die ist auch nicht andauernd so. Ja. Aber wenn wir dem Wort begegnen, wenn wir Christus begegnen, das ist dauerhaft, verändert uns dauerhaft. So. Die Schrift zeugt von Gott und alle Schrift ist Nütze zur Erbauung, zur Ermahnung, zur Lehre und so weiter. Auch das Alte Testament, auch die Evangelien und auch die Offenbarung. In der Offenbarung steht es extra drin. Selig ist der oder gesegnet ist der, der dieses Buch liest. Mann, wie können die Christen dann rumlaufen und sagen, Offenbarung, das fassen wir lieber nicht an. So, ne? Oder nur die ersten drei Kapitel. So, und was danach kommt, ist alles ein komischer Trip. Ja? So. Einige Bücher sind ein komischer Trip. Hesekiel ist auf einem komischen Trip. Mit seinen Rädern mit Augen, die sich drehen. So, ganz ehrlich. David ist auf einem komischen Trip. Wenn er von der Taube mit Silberflügeln spricht. Ja, ganz ehrlich. Eine Taube mit Silberflügeln fliegt nicht so gut. Die fällt vom Himmel. So, ich weiß nicht, was er da gesehen hat, ja. Aber ich vermute, wenn Gott mir Dinge zeigt, die es hier auf der Erde nicht gibt und ich muss irgendwelche Vergleiche, irdischen Vergleiche dafür an, dann komme ich auch mit so einem komischen Sachen vielleicht raus, weiß ich nicht. So, ja? Es ist aber nicht so, es ist nicht in erster Linie für euren Verstand geschrieben. Ja? So, was das Coole ist an den Schriften, Johannes 10, Vers 35, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Das Ding hier ist Gottes Vertrag. Wirklich. Und diese Haltung müsst ihr kriegen. Das ist Gottes Vertrag. Wenn in dem Vertrag steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden, dann ist das so oder Gott ist ein Lügner. Ja? Und die mit dieser Haltung, und es gefällt Gott sogar, wenn ihr mit so einer Haltung das liest. Ja? Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Ganz oft, wenn ich bete oder so, dann erinnere ich Gott daran. Gott, ne? Ich bete jetzt das, was hier drin steht und die kann nicht gebrochen werden. Das muss passieren. Ich kann Gott nicht vorschreiben, wann es zu passieren hat. Ja? Wisst ihr, wie viele Dinge Jesus getan hat, nur damit das Wort sich erfüllt, was irgendein Prophet vor hunderten von Jahren gesagt hat? Nur deswegen hat Jesus das gemacht. So, damit der Vertrag eingehalten wird. Und glaubt mir, Gott ist sehr besorgt darum, dass dieser Vertrag eingehalten wird. Testament, Vertrag ist das gleiche Wort. Ja? So, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Die Schrift, Matthäus 14, Vers 19, die Schriften müssen sich erfüllen. Dies tat Jesus, damit die Schrift sich erfüllt. So, und wenn ihr hier unerfüllte Verse drin findet, ja, dann könnt ihr die Gott unter die Nase reiben. Gott, dieser Vers muss sich erfüllen. Wie wär's heute jetzt oder nächste Woche mit mir? So, ja. Wer Gott gefallen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. So, Gott gefällt das, wenn ihr so kommt. Weil das beweist, dass ihr den Vertrag, den Gott der ganzen Menschheit gegeben hat, ernst nehmt. Ja? Ach ja, nee, Gott, wahrscheinlich hast du das nicht so gemeint, wahrscheinlich war das für früher, wahrscheinlich ist das für später, aber jetzt nicht für mich. Ihr nehmt Gottes Wort nicht ernst, wenn ihr so die Bibel lest. Aber wenn ihr zu Gott kommt und sagt, Gott, du hast gesagt, hier steht, ich sehe das nicht in meinem Leben, mach bitte. Ja? Ich will das erleben. Und wenn es an mir liegt, dass ich das nicht erlebe, dann zeig mir das bitte. Das kann ja auch sein, ne? Das an euch liegt. Ja? So, Daniel, der hat die Schriften studiert und er hat gesehen, boah, Gott hat gesagt, 70 Jahre Gefangenschaft und 70 Jahre Gefangenschaft sind rum. Und Daniel hat nicht gesagt, dann als er die Erkenntnis hatte, hat Daniel nicht gesagt, okay Gott, mal gucken, was du jetzt tust. Ich kann ja eh nichts machen aus eigener Kraft. Ja? Gott, du musst ja das wollen und das alles in mir vollbringen. Du musst das ja in mir vollbringen. Nein, als Daniel erkannt hat, dass die Zeit um ist und dass jetzt die Befreiung dran ist, hat er erstmal gesagt, okay Gott, ich tue jetzt erstmal Buße für mich und für alle meine Vorfahren. Ich habe zwar nichts Böses getan, aber die haben ganz viel Böses getan, aber ich bin nicht besser, ich bin theoretisch auch zu all dem Bösen fähig. Das steht nicht in der Bibel, aber das ist da drin impliziert. Er hat erstmal Buße getan, er hat angefangen zu handeln. Die Leute, dann sehen wir, die gehen zum König, Esra oder Nehemia, wer von denen? Nee, die geht zum König und sagt, sorry König, aber ich würde jetzt gerne nach Hause gehen und den Tempel bauen oder die Mauern aufbauen, Jerusalem aufbauen. So, die saßen nicht da, ja Gott, wenn du willst, kannst du mich ja dahin beamen. So, ne? Nein, so ein geistlicher Tatendrang zeigt Gott, dass wir sein Wort, seinen Vertrag wirklich ernst nehmen. Ja? Und das ist super. Ja? Gott ist hiermit ein großes Risiko eingegangen. Ja? Er hat sich hiermit sozusagen für uns verbürgt, uns einen Vertrag uns gegeben und in jedem Vertrag stehen Dinge, die beide Seiten erfüllen müssen. Hier stehen Dinge, die wir erfüllen müssen, da stehen Dinge, die Gott erfüllen wird. So, und es ehrt ihn, wenn wir ihn beim Wort nehmen, wenn wir seinen Vertrag ernst nehmen. Es gefällt ihm. Wir müssen glauben, dass er ein Belohner sein ist. Das mag Gott. Ja? So, das ist das Coole an den Schriften. So könnt ihr die Bibel sehen. Und wenn ihr sie so lest, das könnte interessant werden. Ja? Die Schriften zeugen von Jesus, die bringen uns zu Jesus, die bringen uns zum Wort und sie sind Gottes Versicherung, Gottes Vertrag an uns. Und wir sollen das Ding ernst nehmen. Und deswegen lesen wir das. Ja? Deswegen lesen wir es ab heute gerne. Auch wenn wir nichts verstehen. Ja? So. Ich habe damals, als ich anfing, so die Bibel zu lesen, habe ich das Alte Testament gelesen und dann haben mir Leute gesagt, die ich sehr geachtet habe, ja nee, du, das Alte Testament, da musst du aufpassen, du darfst nicht einfach so Verse daraus nehmen und die für dich anwenden. So, okay, ich habe es geglaubt und das war direkt aus der Hölle. Weiß ich jetzt, wusste ich damals nicht. Hat mich bestimmt 2 Jahre oder so gekostet, bis ich das über... Jedes Mal, wenn dann so ein Vers war, ich lese die Bibel, ne, auf einmal spricht mich ein Vers an, oh Mist, der ist aber aus dem Alten Testament. Ja, ist der jetzt für Israel? Ist der jetzt für die Heiden, für die Nationen? Ist der für die Gemeinde? Ne? So, ja, darf ich den jetzt für mich anwenden? Ne? So, es gab so einen Typen, den hat das nicht besonders gekümmert. Der hieß Georg Müller. Das ist eines der besten Beispiele, die ich gefunden habe. Und ja, man kann auch im Neuen Testament gibt es viele Verse, die das sagen, aber Georg Müller, eines der besten Beispiele. Georg Müller hat so ein Typ, der hatte 0 Cent. Und hat dann gesagt, okay, ich will einfach, dass die Leute sehen, dass Gott heute auch Wunder tut. Ich stehe zwar nicht besonders auf Kinder, aber ich werde jetzt, er hat die ganzen Kinder gesehen, er sagt, hier ist wirklich eine Not, ich werde Waisenhäuser bauen. Ich möchte Waisenhäuser anfangen, um die ganzen Kinder aufzunehmen. Nicht, weil er sich so sehr um Kinder gekümmert hat, sondern sein Hauptgrund, er sagt, woher weiß ich das, er sagt das selber in seiner Autobiografie. Es gibt viele Bücher, die andere Leute über ihn geschrieben haben, aber es gibt auch eine Biografie, die er selbst über sich geschrieben hat. Er kannte sich wahrscheinlich ziemlich gut. Er wusste, warum er Dinge macht. So, ne? Es ist wirklich so, lest, wenn es Autobiografien gibt, lest die zuerst, bevor ihr lest, was andere Leute über die schreiben. Ne? Er sagt, ich wollte... dass Gott was tut, was allen Leuten beweist, dass es hier wirklich einen Gott gibt. So. Sein Hauptgrund war nicht auch die armen Kinderchen. Klar mochte er die auch, aber das war nicht sein Hauptgrund, sagt er selber. So, und er hat einen Vers aus dem Alten Testament als Verheißung genommen, Psalm 81, 12. Die heißt, tu deinen Mund weit auf, ich will ihn füllen. Das war sein Vers, sagt er selber. In jeder Gebetszeit hat er den Gott unter die Nase gerieben, diesen Vers. Ne? Kinder hatten kein, es gab nicht für die nächste Woche oder nächsten Monat gab es nichts genug zu essen. Gott, du hast gesagt, ich soll meinen Mund weit auftun, du wirst ihn füllen. Zack, Essen kam, irgendjemand bringt Essen vorbei. Am Ende, als seine ganzen sind, hat er Millionen von Euro von Gott gekriegt, umgerechnet in heutiger Währung. Und er sagt alles nur, dieser einen Vers, er ist immer mit diesem Vers gegangen. So, ohne Witz, es gibt Bibelschullehrer, die sagen, er hatte kein Recht dazu. Das war theologisch falsch. Das hat Gott nicht sehr interessiert. Ganz ehrlich, gab einen Bibelschullehrer, der sagt, das ist theologisch falsch, er hätte das nicht tun dürfen. Weil am Anfang dieses Verses steht ja, 81,12, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, tu deinen Mund weit auf, ich will ihn füllen. So, wortwörtlich ist das eine Verheißung an Israel. So, woher nimmt Georg Müller diese Frechheit, das für sich in Anspruch zu nehmen, für die heutige Zeit? Ja? Hat Georg Müller nicht sonderlich gestört? Hat Gott nicht sonderlich gestört, hat die ganzen 1000 Kinder, die er da hatte, auch nicht sonderlich gestört. Die waren froh, dass sie was zu essen hatten. So. Versteht ihr? So, es gibt viele solche Beispiele. Ne? Aber da kann Theologie uns hinführen, dass wir kommen und sagen, Leute, der darf sowas nicht machen. Ne? Das ist nicht theologisch korrekt. Ey, wenn nächstes Mal ich jemandem begegne, der sowas sagt, dann sage ich so, okay, jetzt zeig mir mal die Frucht in deinem Leben. Weil an der Frucht wird man das erkennen. So, wenn deine Frucht genauso ist wie die von Georg Müller, dann kannst du dich erdreisten, über ihn zu richten. Ja, sonst nicht. Sonst Klappe halten. Buße tun. Ja, wirklich. So, Georg Müller hat diesen Vers sogar aus dem Kontext gerissen. Georg Müller war nicht Israel. Georg Müller wurde nicht aus dem Land Ägypten rausgeführt. So, ja. Aber wir müssen eines lernen. Im Alten Testament sind viele Sachen, die sich so wortwörtlich erfüllt haben. Und ganz oft haben sie die wortwörtliche Bedeutung so nicht mehr, wie sie heute haben. Aber da ist trotzdem eine Bedeutung, eine geistliche Bedeutung hinter. Zum Beispiel das Opfern. Ja? Gott hat ganz klar gesagt, liebe Leute, wenn ihr in meine Gegenwart kommen wollt, wenn ihr zum Tempel kommen wollt, ihr kommt nicht ohne Opfer. Ja? Okay. So, wir opfern heute nicht mehr. Ne? Zum Glück. Sonst müsste das Putzteam hier ziemlich viel wegräumen. Ganz schöne Schweinerei. Ne? So. Wir opfern nicht mehr wortwörtlich, aber wir bringen geistliche Opfer, lesen wir im Neuen Testament. Zum Beispiel das Opfer der Lippen, Lobpreis. Ja? Das ist einer der Gründe, warum wir als Gemeinde zuerst von all unseren Gästen verlangen, dass sie Gott loben, bevor sie die Predigt hören. Ja? Stellt euch vor, im Alten Testament kommt jemand und sagt, ich will zum Tempel. Ja, wo ist dein Tier, wo ist dein Opfer? Habe ich nicht. Ja, hau ab. Nö, ich will trotzdem. Wir holen gleich die Steine, wenn du nicht abhaust. So, ne? Du wirst gleich gesteinigt hier. So. Ja? Heute kommen die Christen, ich will in Gottes Gegenwart, ich will Gott erleben. Ja, hier, dann ne? Frucht der Lippen, das ist das billigste Opfer, was man Gott so, ne? Das ist die kleinste Taube oder der kleinste Vogel, den man so opfern kann. Frucht der Lippen, ist wirklich so. Ja? Nö, Gott, ich lobe dich nicht. Ich sage dir nicht, wie gut du bist, weil ich fühle mich jetzt nicht danach. So, ja. So, die Leute haben sich auch nicht immer danach gefühlt, Tiere zu töten. So, das spielt keine Rolle. Ja? Das ist frech, das ist dreist. Ja Gott, nee, also ich lobe dich jetzt nicht. Was soll das? Ich bin doch nicht im Alten Testament, dass du ein Opfer von mir verlangst. Doch, Gott verlangt ein Opfer. Er verlangt sogar, dass du dein Leben aufgibst, dass du dich selbst verleugnest. Ja? Deine ganze Habe, alles dein Geld, das gehört alles Gott, wenn du wirklich sein Kind bist und so. Oh, ja. Er verlangt, Römer 12, ja, ein lebendiges Opfer. Wir sind ein lebendiges Opfer. So, ja. Und im Alten Testament haben wir diese wortwörtliche Bedeutung, ja, Tier, Messer, Blut, so. Aber das haben wir heute nicht mehr, ja, okay, das stimmt. Ich sage nicht, wenn irgendjemand wieder hier predigt, aus dem Kontext reißen möchte, ich sage nicht, dass wir hier wieder opfern und all die Gesetze anfangen sollen, aber da ist eine Wahrheit dahinter, da ist ein Prinzip dahinter, was sehr wohl Gültigkeit hat für die Gemeinde, ja, geistliche Opfer. Wir finden das auch in der Bibel angedeutet, nicht nur einmal. David zum Beispiel, David war einer der Typen, die das am meisten davon verstanden haben, ja. Psalm 51, Vers 17, bis 19, Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Das ist das Opfer des Lobes. Hebräer 13 steht das. Ja? Dann sagt er weiter, denn an Schlachtopfern hast du keinen Gefallen, sonst wollte ich sie dir geben, Brandopfer gefallen dir nicht. Hey, wenn David nicht der König war, da hätten bestimmt einige Priester den Steine aufgehoben, um ihn zu steinigen. Ja? So, da waren Priester, die haben jeden Tag geopfert und dann kommt David und sagt, nee Gott, eigentlich willst du das ja gar nicht, was die da die ganze Zeit machen. So, ja. So. David hat das damals schon erkannt. Das, was wir hier wörtlich machen, das ist nicht das Eigentliche. Das ist nur so eine, die Bibel nennt das so ein Schatten. Ne? So, ich werfe einen Schatten. Nee, tue ich gerade nicht. Aber normalerweise, wenn da irgendwie so ein Spotlight wäre, würde da ein Schatten von mir sein. Und jeder, der dann da hinkommt, sieht meinen Schatten und der weiß, da ist was. Aber ich bin nicht der Schatten. Ich bin das Echte und der Schatten ist nicht wirklich ich. Ja. So, die Opfer waren nur ein Schatten von der geistlichen Realität, die dahinter steckt. So, und so müssen wir die Bibel lesen. Und auch das Alte Testament. Und dann fängt das Alte Testament auf einmal an, Sinn zu machen. Ne? David sagt, Schlachtopfer willst du nicht, Brandopfer willst du nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Das ist ein geistliches, unsichtbares Opfer. Wie bringe ich Gott ein zerbrochenes Herz, ein zerschlagener Geist? Das mache ich ja nur einmal wortwörtlich und dann kann ich es nicht mehr machen. So, dann bin ich kein lebendiges Opfer mehr. Gott will lebendige Opfer, nicht Tote. So, also es bedeutet nicht, dass ich mir das Herz rausreiße oder so, ne? Ist jedem klar, so. Hat keiner einen Geist der Dummheit hier. Okay, gut. ja. So ein zerbrochener Geist kann zum Beispiel so aussehen. Du hast deinen Wunsch, wo du unbedingt willst, dass Gott ihn erfüllen soll. Und du merkst, nee, es ist nicht das, was Gott will. Und dann sagst du, okay Gott, ich gebe das auf. Ich gebe meine ganzen Vorstellungen auf. Hier hast du sie. Du darfst machen, was du willst, selbst wenn mir es nicht gefällt. Ja, das ist ein Opfer. Das ist ein unsichtbares Opfer. Kein Mensch sieht das, dass du das machst. Weil das findet hier und hier statt. So im Herzen und im Gehirn. Ja, sieht kein Mensch. Aber das ist ein Opfer. Das kostet mich was. Ja? Und das ist die Realität, die dahinter steckt. Und wir finden bei all diesen Dingen, finden wir so eine Realität. Und wenn wir das Alte Testament lesen, überhaupt, wenn wir die ganze Bibel lesen, die Stellen, die wir hier drin lesen, die haben mehr als eine Bedeutung. Ja? Es gibt einen Bibelschullehrer, der lehrt, dass jede Stelle in der Bibel nur eine Bedeutung hat. Blödsinn. Ja? Es gibt mehrere Bedeutungen. Beispiel. Hagar und Sarah. Wer war das? Das waren die Frauen von Abraham. Okay? So, das ist die historische Bedeutung in der Bibel. So, das gab zwei Frauen, die heißen Hagar und Sarah. Jetzt kommt Paulus daher im Neuen Testament und sagt, naja, Hagar und Sarah, das sind zwei Berge. Aha, Paulus, du hast wohl die Exegese-Regeln in der Bibelschule verschlafen. Das waren Frauen. Nein, Paulus sagt, das sind zwei Berge. Galater 4 sagt er das. Und das eine ist der Berg Sinai und das andere ist der Berg Zion. Aha, Paulus, was hast du genommen? So, ja? Wisst ihr, was Paulus genommen hat? Den Heiligen Geist. Der bringt einen auf solche Ideen. Ja? Ganz, ja. Und was Paulus macht, er nennt es selbst in Galater 4, Vers 22 oder 21, er nennt es einen bildlichen Sinn. Das ist, die Schlachterübersetzung nennt das so. Ich weiß nicht, wie es im Original heißt. Ja? Er sagt, das hat einen bildlichen Sinn. Als Deutscher würde ich sagen, eine Allegorie. Ja? Als Theologe sage ich, eine geistliche Bedeutung. So, diese Stelle, wenn ich im Alten Testament von Hagar und Sarah lese, zuallererst hat das eine wortwörtliche Bedeutung. Es gab da zwei Frauen, die hießen so, okay. Ne? Und die haben so bestimmte Sachen erlebt und Abraham mit denen. Okay, das ist die wortwörtliche Bedeutung, aber es gibt eine geistliche Bedeutung. Ja? Und ich habe herausgefunden, dass manchmal haben die Stellen in der Bibel, ich habe keinen besseren Ausdruck, aber ich nenne das, die sind, haben mehrere Dimensionen oder mehrere Bedeutungen, mehrere Ebenen. Ja, mannigfaltig. Stimmt, vielleicht ist das, ja. Ich nenne sie einfach mehrdimensional. Die allererste Dimension oder Ebene ist immer die wortwörtliche Bedeutung. Und die darf ich auch nicht einfach so außer Acht lassen. Ja. Bevor ich in all die anderen Ebenen gehe, gucke ich mir erst die wortwörtliche Bedeutung an. Weil bei ganz vielen Stellen, ne, wenn da steht, du sollst nicht lügen, dann brauche ich da nicht nach der geistlichen Bedeutung suchen. Hallo? Ja? Es sei denn, ich bin irgendwie übergeil. Das heißt, zuallererst heißt das, ich soll nicht lügen. Okay. Es kann ja sein, dass Gott mir später zeigt, dass ich auch ohne Worte lügen kann. Mein Verhalten zum Beispiel. Ne? Wenn wir dann bei Paulus im Römerbrief lesen, alle Menschen sind Lügner. Selbst wenn sie nicht reden. Oh. So, okay, dann komme ich in die geistliche Bedeutung dieses Wortes rein. Aber zuallererst, du sollst nicht lügen. So, okay. Ne? Zweite Dimension oder eine andere Ebene ist die prophetische Bedeutung für Israel innerhalb des Bundes. Habe ich auch immer. Ja? Sogar im Neuen Testament gibt es Stellen, die sich darauf beziehen. Die für Israel sind. Dann habe ich aber noch eine tiefere Ebene und dann habe ich eine geistliche Bedeutung für das geistliche Israel. Dreimal dürft ihr raten, wer ist das geistliche Israel? Paulus sagt das sehr deutlich, das ist die Gemeinde. Das sind die wahren Nachkommen Abrahams. Das sind alle, die wiedergeboren sind. Oh, das bedeutet, ich darf all die wortwörtlichen Stellen, die ich für Israel finde im Alten Testament, geistlich auf mich betragen, wenn ich das geistliche Israel bin. Ne? Ihr solltet den Heiligen Geist zur Hilfe nehmen, sonst kommen da einige ganz komische Dinger bei raus, wenn man das einfach so, ne? wenn ihr das einfach so mechanisch macht, ne? Man kann aus diesen Dingen, die ich euch sage, man kann daraus so Regeln und Methoden machen und man kann die dann anwenden, genauso wie man im Deutschen durch irgendwelche Texte interpretiert und so, aber das ist nicht immer die Wahrheit. Ne? Der einzige Lehrer, den wir haben, ist der Heilige Geist. Und wir wissen das nicht immer sofort, ob es der Heilige Geist ist oder nicht, deswegen müssen wir das prüfen. Ja? Wir dürfen uns nicht auf jede Aussage muss von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden. Wenn wir glauben, dass der Geist Gottes uns das gesagt hat, sind das wie viele Zeugen? Einer. So. Ne? Das heißt noch nicht, dass wir sind nicht immer richtig. Ist so, müsst ihr euch dran gewöhnen. Ja? So, eine vierte Dimension, eine vierte Ebene, die eine Bibelstelle haben kann, ist die eschatologische Bedeutung. So. Für die Endzeit. Prophetisch in die Endzeit, ja? So, zum Beispiel die Stelle mit Lazarus. Jesus sagt zu Lazarus, Lazarus, komm hervor, ja? Wenn man sich das genauer anguckt, dann sieht man auf einmal, hey, Lazarus kann auch die Gemeinde sein, die Jesus hervorruft, die wieder ins Leben kommt. Oder im Alten Testament gibt es diese Stelle, wo Elia oder Elisa, der geht zu der Frau, ja? Und da war 3,5 Jahre Dürre, kein Regen. Und dann wird er übernatürlich versorgt in diesen 3,5 Jahren. So, und wenn man sich das alles, die ganze Symbolik anguckt, merkt man auf einmal, boah, da sind ja Haufen Parallelen zu den letzten 3,5 Jahren der großen Trübsalzeit. So, und auf einmal merkt man, hey, das, diese ganze Geschichte, die ja wortwörtlich so passiert ist, die hat eine endzeitliche, das ist, was das Wort eschatologisch bedeutet, eine endzeitliche Bedeutung, eine, die deutet prophetisch auf das, was noch kommen wird. Hagar und Ismael, Hagar und Sarah übrigens genauso. Das ist nichts anderes, die endzeitliche Bedeutung von diesen zwei Frauen ist nichts anderes als der Nahostkonflikt, den wir jetzt haben. Ja? Könnt ihr mal so kleine Appetizer, wenn ihr mir nicht glaubt, dann fangt mal an, die Bibel zu lesen. Ihr werdet merken, dass tatsächlich das passt. Ja? So, eine fünfte Bedeutung oder Ebene, die eine Bibelstelle haben kann, ist, die kann dir ganz gezielt in deinem Leben für deine Situation eine Weisung geben. So wie bei Georg Müller. Tu deinen Mund weit auf, ich will ihn füllen. Ne? Es gibt sogar so Leute, die haben diesen Vers für ihre Zahnfüllung benutzt. Und es gibt einige, die haben sie bekommen. Zumindest behaupten sie das. Ne? Ich weiß nicht, ich habe das nicht überprüft. Ich habe auch kein Interesse, das zu überprüfen. Aber es ist verrückt. Ja. Keine Ahnung. So, ne? Wäre cool, wenn Gott das bei mir machen würde, mal gucken, aber ich habe nicht den Glauben dafür, noch nicht, weiß es nicht. Ne? Aber nur so, ne? Das sage ich jetzt einmal, um ein bisschen so, wir gehen jetzt mal aus unserem selbstgebauten Käfig so raus, ne? Und in die Freiheit rein. So, was, wir erlauben Gott mal auch ein paar verrückte Sachen zu machen. Ne? So, deswegen, ne? Ganz oft höre ich dann von Leuten, die lesen die Bibel und die wissen immer schon vorher, was, ich werde jetzt das und das Gleichnis lesen, dann wissen sie schon vorher, was Gott ihnen sagt oder was sie da sehen. So, das ist ziemlich langweilig, so, ne? So, lasst euch vom Heiligen Geist überraschen und zeigen, was das alles noch bedeutet. Ja, und wenn euch was gezeigt hat, dann lauft nicht sofort rum oder schreibt es nicht sofort auf eure Internetseite, sondern überprüft es mal. So ein Jahr oder ein Jahr später könnt ihr das damit rauskommen. Wenn ihr gemerkt habt, hey, das passt tatsächlich, und da gibt es noch andere Indizien, die dafür so sprechen. Ja? Das sind die ganzen Bedeutungen, die das haben kann. 1. Korinther 10 lesen wir nochmal, so zum Abschluss, um euch zu zeigen, dass ich mir das nicht ausdenke, was ich euch gerade so gesagt habe. Ja. 1. Korinther 10, Vers 1. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Die haben also zwei Taufen gekriegt. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und all denselben geistlichen Trank getrunken. So, wer war das? Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Oh, der folgte. Wer folgte ihnen? Ja, die Wolkensäule, ne? Und dann steht hier, der Fels aber war Christus, der ihnen folgte. Diese Wolkensäule war Christus. Autsch. So, okay. Wussten wir nicht, ne? Beziehungsweise es war das Wort. Oder wer auch immer, Gott. Ja, so Paulus sagt hier, dieses ganze Volk Israel, die haben dieselben geistlichen Erfahrungen gemacht wie wir, die waren gar nicht so anders. Ja, heute hört man da immer so, ja, Altes Testament, so, da mussten die so, das war ganz anders als jetzt und so. Die Bibel sagt das nicht. In Hebräer 11 lesen wir, die sind alle aus Glauben gerettet worden. Römer 5 sagt Paulus, Abraham wurde aus Glauben gerettet, nicht weil er irgendwas getan hat. Ne? Klar, er hat was getan, aber das hat er nur getan, weil er Glauben hatte. Ja. Und wer heute Glauben hat, tut auch was. Und wer keinen Glauben hat oder wer sagt, der Glauben hat und tut aber nichts, der hat nur wahrscheinlich nur Wissen oder Erkenntnis oder Verstand oder so, aber Glaube, ne, ohne Werke ist tot. So. Wenn ihr mir nicht glaubt, lest Hebräer 11. Da werden sie alle der Reihe nach aufgezählt. Ja, und aus Glauben wurde er rettet, aus Glauben, aus Glauben, aus Glauben. So. Ja, wie kann das gehen? Wie kann er aus Glauben gerettet werden, wenn Jesus aber erst 1000 Jahre später gestorben ist? Die Bibel sagt auch, dass Jesus schon vor, das Lamm schon vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. So, ne, da haben wir dieses kleine Problem mit der Zeit. Bei Gott gibt es keine Zeit, bei uns gibt es Zeit. So, ja. Warum konnte David sagen, der Herr, der alle meine Krankheiten heilt? Wenn Jesaja erst ein paar 100 Jahre später sagt, naja, die Krankheit, wir werden geheilt wegen dem Werk am Kreuz. Das verschafft uns das Recht auf Krankheit. David sagt, nee, der Herr heilt alle meine Gebrechen. So, Punkt. Oder das Volk Israel, als es durch die Wüste ging, keiner von denen ist krank geworden. Es sei denn, die waren rebellisch oder haben irgendwelche fiesen Sünden begangen und haben sie Aussatz gekriegt oder so. Ne? Aber sonst, all diese Krankheiten Ägyptens werde ich nicht auf euch legen. Gott, wieso konntest du das theologisch nicht richtig? Wieso konntest du das machen? Jesus war ja noch nicht gestorben. Und Gott sagt, Moment mal, das Lamm ist schon vor Grundlegung der Welt geschlachtet. Und dann sagt Gott, lies mal 1. Petrus 1, Vers 20, was da steht. Ja? Da steht nämlich, ne, von diesem Lamm, in Vers 19 steht, sondern im kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war aber zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, bevor es Erde, Menschen, Zeit, Engel gab, wurde aber offenbar sichtbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. So, das Lamm ist am Kreuz sichtbar für alle gestorben, um unseretwillen, damit wir das checken. Ja? Aber eigentlich dieser Tod am Kreuz, den Jesus da gemacht hat und durchlebt hat, eigentlich war der schon vor Grundlegung der Welt da. Und dieses Herz des Lammes und dieses zerbrochene Lamm und dieser Charakter Jesu und diese Liebe Jesu, die die Feinde liebt und die den Menschen vergibt, das war schon vorher da. So, nur es, kein Mensch hätte das geglaubt. Und es musste den Menschen einmal sichtbar gemacht werden. Ja? Und es gab halt Menschen, die haben vor dem Ereignis gelebt, im Alten Testament. Und es gab Menschen, die haben, wie wir, die haben danach gelebt. Okay. So, ja, es gibt in der Zeit, muss es, wenn es innerhalb der Zeit geschieht, muss es irgendwo auf dem Zahlenstrahl einen Punkt geben, wo es geschieht. Ja. Aber Gott ist nicht auf dieser Linie. Gott ist da drüber und sieht alles gleichzeitig und ruft das Ende vom Anfang her. Und das Alpha und Omega. Und das Lamm war schon längst vor Grundlegung der Welt geschlachtet. Es ist aber um unser Willen. Es ist hier tatsächlich passiert, damit jeder das sieht und damit keiner Gott was vorwerfen kann, damit wir einen Beweis haben, ja, von der Liebe Gottes. Okay? So. Im Hebräer lesen wir, dass das eine ewige Erlösung ist. Dieses Wort ewig bedeutet nicht nur, bedeutet auch lange andauernd, aber die eigentliche Bedeutung ist außerhalb der Zeit. Es hat nichts mit Zeit zu tun. Oder wenn man nachguckt, was dieses Wort bedeutet, steht da Vergangenheit und Zukunft gleichzeitig. Ja? Im Hebräerbrief, wo steht das im Hebräerbrief? 4, Vers 2, da sagt der Schreiber vom Hebräerbrief, sie alle haben das Evangelium gehört über die Leute im Alten Testament. Das haben sich manche Übersetzungen nicht getraut, so zu übersetzen. Da steht dann Heilsbotschaft, in der Schlacht, da steht Heilsbotschaft. Aber das ist das gleiche Wort wie Evangelium. Das steht im griechischen Evangelium. Er sagt, diese ganzen Leute im Alten Testament, die haben das Evangelium gehört. Vielleicht nicht mit den gleichen Worten wie ihr, aber die haben das Evangelium gehört und sie mussten glauben. Und weil sie nicht geglaubt haben, steht dann weiter in Vers 3, sind sie alle umgekommen. So, ja. Also, Leute, vergesst das. Mit das ist alt und brauchen wir nicht und so. Ihr braucht die ganze Schrift. Als die Israeliten das Passalamm, das Passa feiern sollten, dann sagt Gott ihnen, ihr werdet das ganze Lamm essen und nichts davon wird übrig bleiben. Und wenn ihr es nicht schafft, dann geht ihr zu euren Nachbarn. Und wenn ihr es nicht schafft, dann verbrennt ihr den Rest. Aber ihr müsst alles davon essen. Und wir wollen, ne, es gibt manchmal so Teile bei dem Lamm, die schmecken uns nicht. Die wollen wir nicht essen. Aber Gott sagt, Leute, alle Schrift ist nützlich. Ihr müsst das ganze Ding fressen. Ja? Und das ganze Ding muss in unser Herz kommen. Und dann erst haben wir das Lamm. Dann kommen wir zum Wort. Also wir müssen die Bibel lesen, um dem Wort zu begegnen. Diesem Gott zu begegnen, weil das ist, was uns verändert. Sonst kann es sein, dass wir so enden wie Saulus. Ja? Und im Glauben, dass wir Gott einen Gefallen tun, gegen andere Menschen vorgehen. Das wäre ziemlich doof. Das würde ein ziemlich böses Erwachen geben am Ende. Ein Vers noch, jetzt war wirklich der letzte. 1. Korinther 10, Vers 11 oder 29. Welchen nehmen wir? Nee, Vers 11. Ja. Auf meinem Zettel findet ihr mehr solche Verse, wie, so genau wortwörtlich so wie dieser hier. 1. Korinther 10, Vers 11. Alle diese Dinge aber sind jenen widerfahren, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, denen im Alten Testament, ja, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben. Auf Deutsch, dieses ganze Alte Testament ist für uns geschrieben worden. Ja. Für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Das ist alles, es gibt noch viel mehr Verse, die fast wortwörtlich im Neuen Testament genau das Gleiche sagen. Das alles ist für uns geschrieben. In Petrus steht, die ganzen Propheten, die forschten auf die Zeit hin, auf die sich ihre Prophezeiungen erfüllen würden. Und Petrus sagt, das ist die Zeit, in der ihr lebt, die Zeit, in der wir leben. Ja? Wir leben in einer Zeit, wo mehr, über die mehr Verse in der Bibel geschrieben sind, als über jede andere Zeit, die es bisher gab. Ja? Dieses Buch kann euch zu Christus bringen. Und wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid, bin ich errettet oder bin ich nicht errettet, ja? Habe ich wirklich Christus in mir, habe ich nicht Christus in mir? Habe ich wirklich den Geist Gottes, habe ich nicht? Warum höre ich nicht seine Stimme? Gut. Dann müsst ihr euch entscheiden. Entweder, was ich sage, ist alles Blödsinn, ja? Oder was auch andere sagen. Entweder seid ihr richtig oder ihr sagt, ich will was an mir ändern. Ich will diesem Gott begegnen. Und der Gott, ja, und ich will, dass der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, auch der Gott Andreas, Helmuts, Peters, Johann, Jakobs wird, Tobis, der Gott Tobis wird, ja. Weil es ist ein Unterschied, ob es der Gott Abrahams ist, der Gott, dem Abraham begegnet ist, oder ob es der Gott von Edwin ist, dem Edwin begegnet ist. Ja. Und dass sich Gott als so nennt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist diesen drei Typen begegnet. Ja? Das bedeutet, er kann auch dein Gott werden. Er kann auch der Gott von dir werden, dem du begegnet bist. So, er kann, ich weiß, dass dieser Gott der Gott Helmuts geworden ist, weil ich bin ihm begegnet. So, ich kann das wirklich hier so stehen und sagen. Ja? Und es ist mir egal, wenn Leute sagen, boah, der hat sie wohl nicht mal alle, der ist ja größenwahnsinnig oder so. Nein, ich weiß, dass der Gott Jakobs auch mein Gott ist. Ich kann das so sagen, ich bin ihm begegnet. Ich weiß, und es kann mir keiner ausreden. Der Geist bezeugt meinem Geist, dass ich Gottes Kind bin. Bam. So. Ja. Wenn irgendein Prediger oder irgendjemand kommt und sagt, du bist nicht Gottes Kind, sage ich so, ja. Gott wird dich nicht fragen. Ja. So, wenn ein Prediger kommt und sagt, du bist so ein super Christ, sage ich auch, Gott wird dich nicht fragen. Ja. Ich kann mich auf dein Wort nicht verlassen, ob du jetzt gut von mir redest oder schlecht von mir redest. Ich kann mich darauf verlassen. Ja, in Römer 8 lesen wir, der Geist bezeugt meinem Geist, dass ich das Kind Gottes bin. So, wenn der Geist deinem Geist das nicht bezeugt oder du dir nicht sicher bist, das ist eine gute Nachricht, wenn dir das jetzt klar wird, weil du bist noch am Leben. Und solange du nicht im Sarg bist, kannst du was dagegen tun. Du kannst das Gleiche tun wie ich. Ich weiß nicht, ob es bei dir funktionieren wird. Ja? Du kannst dich in deinem Zimmer einschließen und sagen, Gott, ich werde jetzt die Schrift lesen, bis ich das Wort finde. Kannst du machen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Weil bei Gott ist nicht die Methode entscheidend. Gott sagt, wer anklopft, dem werde ich auftun. Und das hat er hier in seinen Vertrag geschrieben. Und wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ich kann dir nicht sagen, auf welche Weise es bei dir geschehen wird. Meistens ist es immer anders. Ja? Aber wenn du dich daran klammerst und nicht loslässt, wird es geschehen. Und wer anklopft, dem werde ich auftun. Und Gott wird dir auftun. Ja? Aber Gott wird vorher dein Herz prüfen. Willst du das wirklich? Und willst du, dass dieser Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs auch zu dem Gott wird, wo du deinen Namen dahinter hängen kannst. Der Gott von dir. Vater im Himmel, danke, dass du ein Gott bist, der uns Menschen begegnen will. Und in der Bibel lese ich von so vielen Typen, die dir begegnet sind. Jakob oder Elia, Ezekiel, Daniel. Und jedes Mal, wenn ich diese Johannes und so, immer wenn diese Typen dir begegnen, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, was für den Rest des Lebens die Spuren für immer in dem Leben dieser Typen hinterlassen hat. Und ich weiß, bei uns war das auch so, als du mir begegnet bist. So. Und ich weiß auch, dass du dich nicht auf Daniel und Abraham, Isaak und Jakob beschränkst, sondern dass du das mit allen Menschen möchtest. Du sagst das sogar in Johannes 14. Wer mich liebt, zu dem werde ich kommen und der Vater wird kommen. Wir werden bei ihm uns Wohnung machen. Du willst uns tatsächlich begegnen. Und du willst zu uns reden. Und du willst uns durch deinen Geist in alle Wahrheit leiten. Und du siehst jetzt alle Herzen, die das wirklich wollen, hier. Ich sehe sie nicht, weil ich kann das nicht sehen, aber du siehst alle Herzen, die hier wollen. Es könnte sein, dass hier Leute sind, die das wirklich wollen. Und ich bitte dich, dass du ihnen nachgehst, dass du ihnen zeigst, was sie zu tun haben. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du ihnen jetzt Ideen gibst, wie sie bei dir anklopfen können, wie sie dich suchen können, wie sie deinen Namen anrufen können. Und wenn Gott euch irgendwelche, wenn euch jetzt irgendwelche Gedanken kommen, wie ihr das tun könnt, dann macht das. Wartet nicht, bis ich fertig bin hier. Danke, Jesus, dass du das tun willst. Danke, dass du keinen abstoßen wirst, der zu dir kommt. Du hast gesagt, jeder, der zu mir kommt, den werde ich annehmen. Danke, dass du für Sünder, für Schwache, für Kranke, für nicht perfekte Menschen gekommen bist. Jeder, der nicht perfekt ist, ist qualifiziert. Jeder, der ein Sünder ist, ist qualifiziert dafür, für eine Begegnung mit dir. Danke, Jesus, dass du kein Verstandesglauben uns gegeben hast und dass du uns nicht nur ein Buch gegeben hast, sondern auch eine Person, die wirklich real ist. Danke dafür. Amen.
Through the blood of the Lamb. Thank you.
ist das Wort. Und ich glaube, es ist besser, wir begegnen ihm, bevor er auf dem weißen
Pferd kommt und wir auf der anderen, auf der Seite stehen, zu denen er kommt, sondern es ist besser, wenn wir mit ihm kommen. Aber dafür ist es sehr, sehr wichtig, dass wir ihm begegnen in der jetzigen Zeit. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du eine persönliche Beziehung zu diesem Wort Gottes hast. Dass du nicht eine Beziehung hast zu irgendwelchen Lehren deiner Väter oder deiner Traditionen. Na, das können wir sehr, sehr leicht haben, auch charismatischen Traditionen und alle möglichen Traditionen, sondern du musst eine Beziehung haben mit ihm, mit dieser Person, der auf diesem weißen Pferd kommen wird und in Sekundenschnelle alle vernichten wird, die nicht auf seiner Seite sind. Es ist kein Spiel, aber für die, die auf seiner Seite sind, ist es ziemlich cool, würde Helmut sagen. Ja, es ist wirklich cool. Es ist Action, Spannung, Aufregen, aber zuallererst ist es eine Liebesbeziehung. Ziemlich nah am Vaterherzen zusammen mit Jesus. Und es ist eine Entscheidung. Ich weiß, dass einigen von euch Gott gesagt hat, ihr sollt nach vorne kommen, aber ihr braucht jetzt nicht mehr nach vorne kommen. Aber das war das Wort Gottes, welches euch gerufen hat, welches neuer Herz gesprochen hat. Genau. Aber macht auch nichts. Gott ruft im Leben öfters. Ja, das macht er. Wir singen jetzt noch ein Lied. Oder hast du kein Lied mehr?
Wenn du eins hast.
Dein Reich. Irgendwas mit Dein Reich kommen morgen. Wir können vielleicht erst nochmal, was wir gesungen haben. Genau, das Reich Gottes ist das Wort Gottes. Jesus sagt, seht ihr nicht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und dieses Logos, dieses Wort, wird in jedem von euch leben. Glaubst du das, dass Jesus durch dich leben will? Dass das Wort Gottes durch dich kommen will? Dass das Wort Gottes, dass du eine Krippe für das Wort Gottes bist? Egal wie dreckig du bist. Und er will in dir Fleisch werden. Egal wie unrein du bist. Wenn du dich ziemlich dreckig fühlst, bist du der Qualifizierteste. Für die, die denken, ich bin toll, wird es schwieriger. Ist die Wahrheit. Gott hat es nicht den Weisen und den Tollen offenbart, sondern den Bedürftigen und den Unmündigen und den Kranken hat es Gott offenbart. Und in den Schwachen hat Gott das offenbart. Und in den möchte Gott, in die möchte Gott kommen, in diesen Stall möchte Gott kommen. Möchte das Wort kommen. Nicht in den Palast, sondern wohin ist Jesus gekommen? In einen dreckigen, stinkenden Stall und das hat da gestunken. Wenn ein Esel irgendwo in der Nähe steht oder irgendein Tier, es stinkt. Und vielleicht stinkt dein Leben genauso. Und trotzdem möchte das Wort Gottes in dein Leben kommen. Heute. Deswegen, wir singen jetzt gleich dieses Lied. Genau dieses Lied. Und ey, wirklich, Jesus will in dir, dass du sein Wohnort bist. Und wenn du willst, kannst du auf Jesus reagieren.
Thank you. Yeah.